Brüder sind da und heißen euch herzlich willkommen zu diesem Podcast. Die beleuchteten Brüder sind Benny da. Hallo Benny.
Hallo Tim. Und hallo Tim, du bist Tim.
Ich bin Tim. Ich begrüße euch. Wir begrüßen euch. Und das wird vielleicht eine besondere Folge. Who knows? Ich weiß es noch nicht. Ich bin aber guter Dinge, dass das eine ganz gute Folge wird, weil wir oft gute Folgen haben. Das muss man schon mal sagen. Ja, eine gute Quote. Eine gute Gutquote.
Die gute, ja. Ja. Ich kann das nicht ergänzen oder verbessern.
Nee, muss
auch nicht komplimentieren.
Komplimentieren?
Ja, mit noch einem. Manchmal habe ich ja was. Du sagst was, ich ergänze das was und dann ergibt sich daraus ein schöner Blumenstrauß. Jetzt lasse ich das so stehen. Habe ich jetzt doch nicht gemacht.
Das ist wie eine einzelne Rose.
Guck mal, was ich mitgebracht habe.
Ein Sack.
Ein Sack, den habe ich heute beim Aufräumen im Keller gefunden.
Aha,
ein Kellersack. Für diesen Sack empfinde ich ein bisschen Nostalgie für das, was da drin ist.
Mhm.
Ich leere den jetzt vor deinen Augen aus.
Oh, selbstgenähte Corona-Maske.
Ich habe vergessen, dass es die gibt.
Gab,
ja, bevor die, wie hießen sie, die medizinischen Masken verpflichtend wurde,
ja,
gab es diese ganzen Stoffmasken.
Ja, das ist richtig.
Und man hatte so viele davon und man hat die einfach dann gewaschen und ich weiß gar nicht, warum ich so viele davon habe.
Das sind echt, also ich
haufenweise.
Würde jetzt mal schätzen, bestimmt 20, 25.
Guck mal, da steht Spamfilter drauf. Von Hamburg.
Von der Stadt Hamburg.
Von der Stadt Hamburg. Dann gab es die auch mit so ganz vielen Mustern.
Das, aber die sind ja alle gar nicht selber gemacht, die sind ja alle gekauft.
Nein, die sind alle gekauft, auch die ist selber gemacht. Also selbstgenähte gab es auch dabei, aus so Stoff, den wir hatten. Und das war so eine ganz kurze Zeit am Anfang der Pandemie,
ich weiß,
in denen das so ein cooles Accessoire wurde und es dann von den Simpsons und Batman so Sachen gab. Und ich habe vergessen, dass es das jemals gab. Und dann mit einem Schlag, mit einer Entscheidung, hat Karl Lauterbach, nee, nicht Karl Lauterbach, Jens Spahn.
Jens Spahn.
Den Stecker gezogen, dieser Industrie.
Ja, aber ich weiß nicht, ob es eine richtige Industrie war.
Ich hab den Eindruck, guck dir mal an.
Hast du jemals Geld dafür bezahlt?
Ja.
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 Krass, okay, nee, wir haben tatsächlich welche genäht bekommen von Anne.
Mhm.
Vielen Dank dafür nochmal. Da hat sie dann irgendwann sich auch nochmal professionalisiert, dass sie da so kleine Metallstäbe reingenäht hat, dass man halt seine Nase daran anpassen konnte. Das war mega geil. Und ich weiß, dass meine Schwiegermutter, die ja auf dem Dorf wohnt, aus alten Bettbezügen, Deckenbezügen, für die Freiwillige Feuerwehr welche genäht hat.
Mhm.
Also hat sie.
Und dann hat das 2 Monate gehalten und dann kam Jens.
Das war nicht lang, ne? Aber irgendwie.
Das war wirklich nicht lang.
Ich weiß noch, wie wir das erste Mal diese Masken so auf hatten und uns dann so selfie-mäßig fotografiert haben, weil das halt so was super Skurriles war.
Ja, ja. Und die waren seltsam, aber so viel bequemer als die FFP2 und auch diese OP-Masken.
Also auf die FFP2 auf jeden Fall. OP-Masken weiß ich nicht, die sind ja auch super leicht.
Ja, aber das war so richtig angenehm fast mit diesem Stoff am Gesicht. Ich mochte das. Das war die Zeit, in der ich dann, wenn ich eine vergessen hatte, deswegen habe ich so viele, hat man die nachgekauft, aber ich habe es auch da eine Zeit lang gemacht, dass ich mir einen Jutebeutel hinterm Ohr zusammengebunden habe.
Ja. So ein Einkaufsbeutel, oder was?
Ja, so ein Einkaufsbeutel. Das ist und dann richtig dicht so und richtig straff zusammen, dass es oben und unten abgeschlossen hat. Hat gut funktioniert.
Das ist ja wie auf so Corona-Leugner-Demos, wo die sich so Spitzenunterwäsche ins Gesicht gehangen haben.
Im Nachhinein ja, aber damals, also im Vergleich zu denen, das war wahrscheinlich dichter. Weil da mehr Lagen waren, weil ich die so gefaltet habe.
Dichter als die Unterwäsche.
Als diese Stoffmasken.
Ach so, ja, weiß ich nicht.
Das war auch noch ein Stück Stoff und da waren das mehrere Lagen, die ich
richtig gut, okay,
geschnürt habe. Und dann bin ich mit so einem kompletten Judebeutel vor der Fresse durch den Supermarkt.
Wenn alle Judebeutel benutzt hätten, dann hätte es wahrscheinlich die FFP2-Maskenpflicht nicht gegeben.
Glaube ich auch, das ist eine Judebeutel-Maskenpflicht.
Dann wäre die Pandemie eigentlich sofort vorbei gewesen.
Ich glaube, das zweimal, glaube ich.
Corona hätte keine Chance mehr gehabt gegen die Judebeutel von Aldi. Aldi rettet die Welt. Naja, wie geht's dir denn so? Wolltest du gleich am Anfang das abfrühstücken, weil du das Gefühl hattest, das trägt nicht lang, ne?
Genau, und ich dachte, das ist ein guter Einstieg. Ich habe was mitgebracht, so wie in so alten Late-Night-Talkshows oder so. Und
wie damals Lady Bittray ihren Fotzensaft Olli Pocher geschenkt hat, der gar nicht damit umgehen konnte.
Genau so.
Erinnerst du das?
Nein.
Das war noch bei Harald Schmidt, als Olli Pocher bei Harald Schmidt.
Ach, das war eine schlimme Zeit von Harald Schmidt.
Ja. Naja, also, wie geht's dir?
Gut, wir haben gerade zusammen Musik gemacht. Ja. Das ist was sehr Besonderes.
Absolut. Meine Stimme ist auch noch ein kleines bisschen angeschlagen von dieser Performance.
Früher war das regelmäßig vor dem Podcast so. Jetzt ist das lange Zeit nicht passiert. Hat Spaß gemacht, vielleicht gut.
Ich auch. Ah, du hast schlapp gemacht relativ schnell körperlich.
Ja, du auch.
Stimmt. Ja, aber ich hätte noch mal getauscht. So.
Ach so, nee, ja. Das lag nicht an der Schlappizität, sondern daran, dass ich gar nichts mehr in meinem Repertoire habe, was ich an der Gitarre performen kann zurzeit.
Schlappizität ist ein schönes Wort, das gefällt mir gut. Also, heute ist bei uns in unserer Zeitlinie der 27.10. um 19.51 Uhr, also noch vergleichsweise früh, einen Sonntagabend. Und wir haben gestern den fast gesamten Tag gemeinsam verbracht, weil wir zusammen bei einem Umzug geholfen haben.
Ja.
Und hast du auch so einen heftigen Muskelkater wie ich?
Nee.
Gar nicht?
Also jetzt, doch vielleicht jetzt am Schlagzeug, habe ich es ja gemerkt, eben ja. Ein bisschen im Bizeps, im rechten, wobei das komisch ist, weil man ja eigentlich gleichmäßig trägt und der linke Bizeps weniger trainiert
weniger als der rechte. Weniger kann als rechts.
Aber nee, ich merke nichts in den Beinen, nichts im Rücken.
In den Beinen auch nicht. Ich merke zwischen den Schulterblättern richtig doll.
Nee.
Also richtig doll ist übertrieben, aber ich merke es auf jeden Fall deutlich, dass ich da was gemacht habe, was ich sonst nicht mache. Und in den beiden Bizepsen.
Ja, ja. Vielleicht hast du einfach schwerere Sachen getragen als
ich. Oder bin einfach prinzipiell schwächer als du.
Ja.
Ja. Das war aber auf jeden Fall ein wirkliches Tageswerk, was wir da verbracht haben.
Ich habe aber, bevor wir damit weitermachen, ich habe Muskelkater im Bauch, in den Bauchmuskeln, weil ich neulich, ich glaube vor 3 Tagen, ungefähr 5 Push-Ups gemacht habe, einfach um zu gucken, ob ich es kann, und vor Lachen zusammengebrochen bin, während ich das gemacht habe, weil es so schwer ging, und davon habe ich Muskelkater.
Du hast Push-Ups gemacht und hast Muskelkater im Bauch?
Ja.
Weil du so lachen musstest oder weil... Du weil auch deine Bauch, also die Bauchmuskulatur ist schon durchaus dabei beansprucht, ja. Aber doch viel mehr die Arme. Und wenn man.
Nicht Push-Ups.
Crunches.
Ja, sind das Crunches?
Sit-Ups.
Was sind denn Push-Ups?
Liegestütze.
Ah, weil man pusht, stimmt.
Ja, Liegestütze.
Nein, ich habe keine Liegestütze gemacht, die kann ich. Das ist ganz gut. Ich habe Crunches gemacht.
Crunches.
Was war hier, hast du es eben auch noch genannt?
Sit-Ups.
Sit-Ups, das ist das Wort, das ich gesucht habe. Nicht Push-Ups, sondern Sit-Ups. Ja, ich habe Sit-Ups gemacht und bin vor Lachen zusammengebrochen und habe deswegen Bauchmuskelkater.
Hat das Lachen vielleicht trotzdem noch dazu beigetragen? Ist ja auch anstrengend. Und du lachst ja in deinem, außerhalb des Podcasts lachst du ja eigentlich nie.
Nie, man sieht mich nicht lachen.
Deswegen mag ich ja so gerne diesen Podcast mit dir machen, um dich mal lachen zu hören.
Und endlich, ja.
Sonst ist da ja nicht
gestern viel. Beim Umzug habe ich auch nicht gelacht.
Da hast du viel gelacht.
Ja, siehst du.
Hast du viel gelacht. Generell warst du eigentlich durchweg fröhlicher Stimmung.
Aha.
Das war schön. Solche Leute braucht man beim Umzug. Weil es ja auch immer Leute gibt, die entweder, ich sag mal, einen kleinen Nervenzusammenbruch haben oder also gerade die Umziehenden, wenn irgendwas nicht so funktioniert, wie es geplant war oder wenn man feststellt, dass man Dinge nicht so geplant hat. Aber es gibt ja auch immer Menschen, die da irgendwie mit einer schlechten Laune hinkommen. Ich zum Beispiel. Ich hatte gar keinen Bock. Also direkt morgens dann, es ging ja schon irgendwie um 9:30 los.
Du warst doch sehr verhalten, als du kamst, sehr ruhig, sehr...
Ja, aber das hat sich dann auch irgendwann gegeben. Ja. Ich bin irgendwann aufgetaut, weil ich dann auch mich an der schweren körperlichen Arbeit erfreuen konnte.
Mhm.
Du hast gestern, glaube ich, auch ganz gut zusammengefasst, dass es einfach so geil ist, weil man nochmal so, weil die Problemlösekompetenz getestet wird bei so Umzügen. Das hast du gestern gesagt, das fand ich sehr schön, weil das richtig auf den Punkt bringt.
Ja.
Das hat mir wirklich Spaß gemacht. Also eigentlich denkt man ja immer, oh Gott, Umzüge, kein Bock mehr. Wie kann man mit fast 40 oder schon 40 seine armen Freunde und Freundinnen nötigen, einen ganzen Wochenendtag dafür irgendwie herzustellen. Und
kein Unternehmen beauftragen, meinst
du? Genau, wenn man sich das doch eigentlich leisten könnte. Aber viele Leute machen das, von daher finde ich das jetzt gar nicht ungewöhnlich. Aber ich habe nochmal gedacht, ich glaube, wenn ich nochmal umziehe, dann möchte ich das nicht im Freundeskreis.
Ja, ich mag das gerne. Ich bin immer gerne bei Umzügen. Ich habe sehr unterschiedlich gut vorbereitete Umzüge erlebt. Aber ich gehe tatsächlich immer mit so einer Stimmung hin. Und wie du meinst, man braucht solche Leute. Ich sehe das auch ein bisschen als einen Teil meiner Aufgabe oder dessen, was ich beitragen kann. Weil ich schon finde, dass es wirklich wichtig ist, dass bei sowas die Stimmung nicht kippt. Auf Seite der Helfenden, die vielleicht irgendwann sagen, Alter, jetzt ist auch mal gut, jetzt reicht es und ich lasse mich auch nicht rumkommandieren oder so. Und zum anderen auf Seite der Umziehenden, die sowieso gestresst sind. Sondern dass man das so ein bisschen, ja. Und dann hatten wir eine coole Truppe dabei, muss man sagen.
Absolut, das waren nur gute Menschen. Ausnahmslos. Es ist ganz interessant, was mir gerade so auffällt, es gibt wirklich so Umzugspersonas. Also Leute, die da so unterschiedliche Dinge zu beitragen.
Ja.
Du als der fröhliche Clown, der irgendwie Positivismus verbreitet und aber natürlich auch anpacken kann. Aber ich habe dich jetzt zum Beispiel nicht wahrgenommen als jemand, der, also du bist jetzt nicht in erster Linie so ein Waschmaschinentyp.
Ich habe die Waschmaschine mit runter die Kellertreppe gewuchtet.
Habe ich nicht gesehen.
Das war richtig schlimm. Ja. Das war richtig krass. Ich habe auch schon mal eine Waschmaschine im dritten Stock in einem sehr engen Treppenhaus hochgetragen.
Ja, ich habe das ganz bewusst, habe ich mich davon ferngehalten. Es gab so ein paar Dinge, wo ich von Anfang an wusste, damit möchte ich nichts zu tun haben.
Du bist also nicht so ein Waschmaschinen.
Nee, ich bin das überhaupt nicht. War ich auch nie. Aber bei dir hätte ich auch gedacht, dass du jetzt zumindest nicht derjenige bist, den man als erstes zusammenruft, wenn es darum geht, die Waschmaschine runterzutragen. Ist das falsch?
Ja, mein Eindruck ist, dass ich gerade dafür immer gerne
tatsächlich
hingerufen werde. Also ich habe mich tatsächlich aktiv am Hinweg, also beim Raustragen, habe ich mich darum gedrückt. Das mache ich sonst nicht, aber irgendwie habe ich, glaube ich, auch nach der Erfahrung meiner Push-Ups bemerkt, dass ich nicht der heftigste.
Die Sit-Ups waren.
Ach ja, ich habe schon wieder Push-Ups gesagt. Ich habe es echt überlegt gerade, was das Richtige ist.
Ja.
Ich habe das Gefühl, man pusht sich. Oh! Aber das ist völlig richtig. Man setzt sich. Okay, mit der Erfahrung meiner Sit-Ups habe ich mir das vielleicht auch nicht zugetraut, weil auch alle davon geredet haben, wie schwer das Ding und wie schlimm das Ding ist.
Ich habe auf jeden Fall gerade gemerkt, dass ich in meinem Kopf ganz unterbewusst so bei Umzügen, wenn man so die Leute so ein bisschen einschätzen kann, so unterschiedlich kompetent einordnen für bestimmte Aufgaben. Es gibt Leute, die können mega gut dann Sachen aufbauen in der neuen Wohnung oder im neuen Haus. Es gibt Leute, die können richtig geil packen und organisieren, wie Sachen
so ins Auto kommen. Es gibt Denker, die Logistik
und
den Ablauf und so.
Genau. Und dann gibt es halt die einfach nur malochen, die irgendwie die ganzen superschweren Scheißsachen, die engsten Treppen hoch und runter tragen
können. Die sich aus den Entscheidungen komplett raushalten und einfach nur funktionieren und machen.
Genau.
Und es gibt, was ich tatsächlich mich immer ein bisschen von fern halte, nicht weil ich es mir nicht zutraue, sondern weil das so eine umstrittene Sache ist und ich will einfach nicht im Feuer stehen und ständig kritisiert oder geändert werden, ist die Leute, die in den Umzugswagen einordnen und rausgeben. Also die entscheiden, was kommt als nächstes.
Ja.
Das bin ich tatsächlich nicht, weil ich das eine sehr undankbare Aufgabe finde.
Ich weiß nicht, also gerade wenn man so einen Umzugswagen hat, wie wir ihn gestern hatten, so einen 7,5-Tonner und dann mit so einer Laderampe und dann steht man da drauf und muss eigentlich muss man da ja nicht so wahnsinnig viel organisieren. Man muss ja eigentlich nur die Sachen von der Ladefläche auf diese, oder aus dem Kofferraum, wie heißt denn das?
Ladefläche, glaube ich.
Eine Ladefläche ist doch das, was hoch und runter fährt.
Achso, ja. Achso, du meinst, dass das drin
ist. Das, was drin ist?
Im Raum.
Also nur von da auf die Ladefläche stellen.
Nennen wir es Laderaum.
Laderaum. Und dann warten darauf, dass die Leute kommen und das da runter.
Ja, das ja aber rein, wenn du das organisieren musst, wo reinkommt.
Tetris.
Dieses Tetris-Spiel.
Das Klassische.
Und ich habe das schon gemacht. Ich glaube, ich bin da auch nicht so schlecht drin, aber da halte ich mich gerne raus.
Ich halte mich da auch gerne raus.
Und es gibt aber immer jemanden, der das richtig gerne macht. Das sind immer Männer. Das sind auf jeden Fall immer Männer.
Ja. Und manchmal überschätzen sie sich und ihre Fähigkeiten sehr.
Dann werden sie kritisiert.
Gestern war es aber nicht so. Gestern hat dieser Part sehr gut funktioniert.
Ja.
Generell war das, wie du schon sagtest, eine super nette Truppe. Und man hatte halt alle Charaktere, die man so braucht, da. So ungeplant. Das hat voll gut funktioniert. Und halt manche häufiger, wie wenn man Age of Empires spielt und sich viele Bauern macht, damit man möglichst viel Ressourcen
spart,
aufbauen kann.
Ach so, ach Bauern. Ich dachte so einfach, ja.
Ja. Nun denn. Also, ich musste gerade feststellen, beim Blick auf mein Handy, ich habe seit der letzten Folge nichts Neues aufgeschrieben, deswegen habe ich gar nicht so viel super heiße Neuigkeiten dabei. Wie sieht denn bei dir aus?
Wir könnten das ja mal nutzen, um uns ein Thema zu nehmen, was wir schon länger mal behandeln wollten.
Zum Beispiel?
Wenn wir nicht so viel vom Alltagsgeschäft aufgeknabbert worden werden. Ich habe auch nichts reingeschrieben. Was ist denn gerade aktuell in der Welt los?
Die US-Wahl, die bald näher kommen.
Ja.
Israel, die den Iran angegriffen haben.
Ja. Borussia Dortmund ist scheiße.
Borussia Dortmund ist scheiße. Der neue
Schalke ist auch scheiße.
Neue Bundestrainer hat einen erfolgreichen Einstand in Wembley gefeiert.
Ja, du meinst den Bundestrainer der Fußball-Frauen-Nationalmannschaft.
Ja, Christian
Wück. Ein Frauen-Fußball-Nationalmannschaft oder Fußball-Frauen-Nationalmannschaft?
Fußball-Nationalmannschaft der Frauen.
Christian Wück. Wer kennt ihn nicht noch von früher, als er bei Mönchengladbach? Nee, wo hat er gespielt? Ist egal.
Der hat mal gespielt?
Das ist ein aktiver Profi gewesen. Der war sogar Nationalspieler, glaube ich.
Nein.
Christian Wirk, glaube ich
nicht. Glaube ich nicht.
leider nicht. Aber ich kenne ihn noch aus meiner Panini-Zeit. Habe ich ihn eingeklebt.
Und jetzt ist er Bundestrainer. Jetzt ist er Bundestrainer. Frauen.
Vielleicht hängt es schon zwei Zusammenhang zwischen meinem Einkleben.
Weil du ihn besonders gerade eingeklebt hast.
Christian Wirk. Ist er ein Sympath von dem, was du erklärst, was von ihm mitbekommen?
Nicht genügend, um das beurteilen zu können.
Okay.
Also auch da, das gibt nicht viel her. Da ist nicht viel Fleisch an dem Thema. Und wir sollen ja auch nicht immer so viel über Fußball sprechen.
Kann es sein, dass wir nur ausgeknubbelte Themen haben, keine geile Action, keine so skurrilen News wie Andreas Kalbitz oder so, irgendwas aus dem Boulevard, B-Promis, Polit-Zirkus.
Also nichts, was mir jetzt so super spontan einfallen würde. Erzähl doch mal irgendwie... Erzähl doch mal was von dir, was wir noch nicht wussten. Erzähl mal ein Geheimnis.
Ein Geheimnis.
Ich hab das mal gemacht mit einer früheren guten Freundin und Arbeitskollegin, als ich noch in der Videothek gearbeitet habe von mir. Da haben wir so einen, ich sag's mal, Betriebsausflug gemacht ins Oktober. Kennst du das?
Ja, das kenne ich.
Es
gibt auch das September.
Genau, und es gibt nicht sogar mehrere Oktober.
Also ich kenne eins, das in der Schanze ist.
Ja, da gibt es mehrere, weil wir waren im Barmbek. Das ist einfach eine ganz normale Standard-Bar-Kneipe, Restaurant.
Ja, haben so eine riesige Speisekarte, wo alles draufsteht.
Ganz viele Cocktails.
Ja, ja.
Genau. Da waren wir mit der damaligen Belegschaft und habe ich mit meiner Lieblingsarbeitskollegin haben wir so ein bisschen abgesondert und getrunken und gequatscht und dann haben wir angefangen, uns Geheimnisse zu erzählen. Ich glaube, es war ihre Idee, lass uns mal Geheimnisse erzählen. Ich weiß nicht mehr, was ich erzählt habe, ich weiß aber, dass sie mir damals erzählt hat. Dass sie ganz viele Jahre lang nur einmal am Tag Zähne geputzt. Und da habe ich irgendwie gedacht, das ist ein unspektakuläres Geheimnis, aber irgendwie trotzdem cool, dass sich das noch beschäftigt mit 30.
Kennst du Checker Tobi?
Ja.
Das ist der moderne Peter Lustig oder so, der den Kindern die Welt erklärt und sowohl einen Podcast hat, als auch eine Serie, ich weiß gar nicht, wo die ausgestrahlt
Kika,
wird.
Kika wahrscheinlich.
Auch Kinofilme hat er gemacht. Und der hat es in jeder Folge, dass dieses Kind, das immer zu Gast bei ihm ist, um eine Frage checken zu lassen oder drei Fragen zu einem Thema, muss er ganz am Ende immer ein Geheimnis von sich erzählen. Und da habe ich schon ein paar Mal drüber nachgedacht, wie der das macht, dass er in jeder Folge irgendwas von sich erzählt, was als Geheimnis sich qualifiziert, in dem Sinne, dass er darüber so...
Vielleicht lügt er.
Das Checker-Tobi, der lügt
nicht. Checker-Tobi lügt nicht, der kann das gar nicht.
Der macht es tatsächlich sehr gut, muss man sagen. Kann einem auch ein bisschen auf die Nerven gehen, gerade im Podcast, aber das ist schon ein besonderes Phänomen. Und ja, da kommt mir das bekannt vor. Und was soll ich dir jetzt erzählen? Habe ich schon erzählt. Okay, jetzt sind wir wieder in den öffentlichen Toiletten. Ich gehe sehr ungern an Pissoirs. Aus dem einfachen Grund, habe ich vielleicht schon mal erzählt, dass ich, das ist kein Geheimnis, dass ich es richtig doof finde, dass da kein Klopapier ist.
Also da möchte ich auf eine sehr frühe Folge noch irgendwie, gerade so zweistellig würde ich jetzt mal schätzen,
muss die darum gehen, dass ich rein und wieder raus.
Ja, genau, dass du
wirklich alles
versuchst,
wird.
Also mit etwas mit modernerer Sprache könnte man sagen, du versuchst deinen Penis zu dribbeln.
Aber du hattest es damals gesagt, dass ich psychologisch gegen meinen Penis vorgehe. Das ist ja gar nicht der Fall.
Das ist eigentlich das Gleiche.
Nein, es geht nicht um Psychologie, so nach dem Motto, da läuft nichts raus, aus, also darum geht es nicht, sondern dass beim Einpacken durch die Bewegung noch was gelockert wird. Das ist eher was Physikalisches als was Psychologisches. Und da komme ich mit dem sofortigen Wiederausräumen dem entgegen. Inzwischen habe ich eine etwas andere Taktik. Und zwar gerade, wenn ich alleine bin, dass ich möglichst den Druck von unten der Hose, die Unterhose drückt ja dann manchmal noch so dagegen. Und dann denke ich mir, vielleicht geht das dann auch an die Harnröhre ran, dass es so ein bisschen abgeklemmt wird. Vielleicht muss ich den Druck ein bisschen lockern und dann hüpfe ich so ein bisschen vor dem Pissoir noch hin und her. Und da kommt wirklich häufig noch, wenn man schon denkt, es ist alles weg, noch was raus.
Also.
Aber das ist eigentlich nicht das Geheimnis, das
ich
hier erzählen wollte.
Aber ich muss da kurz unbedingt einhaken. Was ich dir damals, glaube ich, nicht gesagt habe, ist, dass mein Trick ist, nicht in einem Pissoir, da geht es nicht, sondern wenn man halt im Sitzen pinkelt, ist die Gefahr ja trotzdem da, ne? Zweifellos.
Aber viel weniger, weil du beim Sitzen diese Haltung hast,
das ist richtig,
wo es eher rausläuft.
Aber trotzdem muss man da sehr gutes Urinmanagement betreiben, um eben halt keine ja. Flecken oder auch nicht, was ja auch gerne mal passiert, dann da, beim Aufstehen löst sich nochmal was und das landet dann vorne auf der Brille.
Ja, das ist richtig scheiße.
Das ist unangenehm, vor allem wenn es ja. an fremden Orten passiert.
Ja,
deswegen muss man immer mit neuem.
Deswegen nutze ich dann auch immer gerne, wenn es das gibt, die Sanitizer. Den Sanitizer, nicht den De-Sanitizer. Der De-Sanitizer ist der Urin.
Genau, du versuchst den De-Sanitizer zu beseitigen.
Aber es passiert mir sehr selten, muss ich sagen. Das ist.
Ja,
kommt kaum vor.
Selten, aber nicht nie.
Not unheard of.
Und was ich aber immer mache, ist, ich zeige dir jetzt die Bewegung und du musst sie dann versuchen zu beschreiben. Also ich sitze dann hier so, wie ich jetzt so sitze, und dann mache ich so.
Ja. Du schüttelst da vorne, du machst so eine Schüttelbewegung nach vorne und hinten.
Genau, relativ schnell.
Ja.
Und da geht schon mal relativ viel weg. Und da ist es natürlich immer noch wichtig, ein Stück Papier parat zu haben beim Aufstehen, um dann den letzten Tropfen wegzuholen.
Und das Papier ist insgesamt hat ja auch so ein bisschen wie Löschpapier so eine gewisse Saugfunktion.
Saugfunktion, ne? Genau. Und was ich ja vor allem immer mache, da lacht meine Frau heutzutage noch, obwohl sie das schon tausende Male gesehen hat. Ich nehme mir immer genau ein Blatt Papier und falte das ungefähr 4-5 Mal, sodass ich dann so einen kleinen, ganz dicken, aber ganz schmalen, so ein schmales Viereck habe.
Ja.
Und das halte ich dann an die Penisspitze ran. Dann sieht man richtig, wie sich das so reinzieht, aber es geht nicht ganz durch und das reicht dann in aller Regel.
Das zieht einfach raus. Wie Löschpapier.
Ja, genau,
wie Löschpapier. Das soll mal Löschpapier greifen.
Und dann muss ich noch unbedingt dazu sagen, dass es, glaube ich, vor zwei Folgen fest und flauschig eine vorgelesene Hörermail gab, wo der Trick genannt wurde, man solle sich doch nach dem Urinieren, wenn man fertig ist, noch bevor man einpackt, einmal kräftig auf den Damm drücken, den Damm massieren zwischen Hodensack und Anus.
Ja.
Und dadurch würde dann eben halt dieser klassische letzte Tropfen, der sonst wahrscheinlich vielleicht bei dir rausgedrückt wird, wenn du deine Unterhose hochziehst, von alleine rauskommt, ohne dass
Dammmassage
du deinen Penis dribbeln musst.
Auch eine neue Technik. Gilt es auszuprobieren.
Ja, da, sowas kommt dabei raus, wenn wir keine aktuellen Handy-Notizen haben und auch sonst in der Welt nichts passiert, offenkundig. scheint nichts los zu sein. Ich kann Folgendes erzählen. Wenn wir schon beim
Thema... Ich habe immer noch mein Geheimnis nicht erzählt.
Ach, du hast dann... Stimmt. Und ich wollte das Thema Ausscheidung zum Anlass nehmen, über Ausscheidung zu sprechen. Aber erzähl doch mal dein Geheimnis.
Mein Geheimnis ist, dass ich aufgrund dieser ganzen Situation manchmal bin ich halt doch zu faul oder die Toilette ist mir nicht sauber genug, dass ich dann doch ans Pissbecken gehe, ans Pissoir. Und wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass niemand reinkommen wird und ich alleine bin, dann mache ich das manchmal so, entweder ich nehme mir schon so ein Stück vom Waschbecken so ein Ziehtuch mit, dann habe ich Klopapier da, kann ich ja aber nicht ins Pissoir schmeißen, sondern habe ich entweder hinter mir eine Kabine auf und schmeiße es da ins Klo oder ich nehme es mit um die Ecke und schmeiße es da in den Mülleimer. Und ich denke dann manchmal so, oh, wenn die da wüssten, dass ich meine Urin in den Mülleimer schmeiße, fänden die das bestimmt eklig. Aber es ist ja auch so, dass bei diesen ganzen Mülleimer, alle schmeißen immer rein und nie drückt mal jemand nach. Ich stelle mich immer in den Dienst der Gemeinschaft, indem ich dann so ein Tuch nehme, das ich selber benutze und mit dem Tuch die anderen Tücher einmal runterdrücke, dann spart man sofort 80% Volumen in diesem Mülleimer. Das ist gerade wichtig irgendwie in ICEs oder so Zügen, wo das dann nach kurzer Zeit alles schon rausquillt. Also gut. Manchmal mache ich es aber auch so, dass ich das nicht dabei habe und dann wirklich denke, das könnte jetzt einfach. Und dann gehe ich so, hüpfe ich so einmal, wenn es schon vorbei ist, raus in den ins Waschbeckenraum und nehme mir dort was und putze mich dort ab. Mit heruntergelassener Hose vorm Spiegel, was super seltsam wäre, wenn dann jemand reinkäme. Und ich habe mir schon sehr häufig vorgestellt, wenn ich das mache, was jetzt wohl los ist, wenn jemand reinkommt.
Naja, wahrscheinlich würde es reichen zu sagen, Pissoir, letzter Tropfen. Und jeder weiß Bescheid.
Ja, jeder wüsste Bescheid. Aber es ist trotzdem was man nicht erleben will eigentlich. Genau, und dazu passend, was ich auch manchmal mache, wenn das Klopapier alles, es gibt ja ganz selten, kommt das mal vor, dass man irgendwas Klopapier alles, dann benutze ich noch die Rolle.
Ja, das mache ich auch.
Und tupfe
das
auf die Rolle. Und dann kann man die so drehen und hat noch richtig einige Spots, die man nutzen kann.
Eigentlich musst du nicht mal drehen. Eigentlich reicht ja einmal lang.
Ja.
Also an einer Stelle die Länge reicht aus.
Man kann die Länge nutzen.
Und auch das hat Löschpapiereigenschaften. Also für alle weiblichen Zuhörerinnen, das sind so ein paar Special-Informationen, die ihr euch vielleicht gar nicht gewünscht habt. Aber jetzt habt ihr sie. Sorry.
Ich weiß nicht, ob es den Männlichen anders geht. Wo doch, vielleicht.
Naja, die können von uns lernen. Ich glaube, da entweder das oder
mitfühlen.
Wir ernten da sehr viel Verständnis und Zustimmung. Ja. Und ja, kenne ich doch. So dieses Gefühl, was man eigentlich bei der Zuhörerschaft verursachen möchte.
Ja, und das sind Themen, über die man ja nie mit jemandem spricht.
Ja,
selten. Weil man nicht aus dem Klo kommt und sagt, weißt du, was mir gerade passiert ist wieder? So.
Ja.
Ja, auch so, weil bei mir bei einer Arbeit im Büro ist auf dem Druckknopf vom Pissoir, oder nee, auf dem Pissoir selber, steht der Hersteller. Und ich glaube, der heißt Laufen.
Ja, der gibt es. Laufen. Ja? Mhm.
Aber, und ich bin mir nicht sicher, ich glaube, dass an einem der Pissoirs, anders als an allen anderen, kein L, sondern ein S steht. Und da Saufen steht. Oder dass es anders geschrieben ist. Und jedes Mal, wenn ich davor stehe, bin ich mir nicht sicher, ob es nur das eine ist oder die andere. Und vergesse aber jeweils immer nachzugucken. Und weiß dann auch immer nicht, ob es so oder so ist. Und es macht mich verrückt, dass ich nicht... Ich muss einfach einmal in beide Toiletten gehen und das checken. Aber das macht man ja auch nicht.
Doch, nur dafür. Das machst du beim nächsten Mal und dann machst du ein Foto. Und
ja,
dann schickst du das.
Das ist gut, das Foto.
Dann können wir das...
Bei Instagram hochladen.
Instagram. Das, also wenn das kein gutes Werbefoto ist. Ich bin da schon wieder so faul, was diese Instagram-Werbung angeht. Das Letzte, was ich gemacht habe, ist immer noch New York.
Hier ist schlecht.
Ja, ich weiß. Ich habe keinen Bock da drauf.
Ist nicht irgendjemand unter euch 200 bis 500 ZuhörerInnen dabei, der das für uns machen will?
Umsonst?
Ja.
Wichtig
ist, also ihr müsst nicht bezahlt dafür.
Aber genau. Es wird kein Geldaustausch, egal in welche Richtung, stattfinden.
Ja.
Aber viele lobende und dankbare Worte.
Ja.
Genau. Ja, bitte, meldet euch. Es meldet sich nie jemand, wenn wir sagen, dass sich jemand melden soll.
Nee, das stimmt. Aber wir hören trotzdem nicht auf. Wir finden es weiter.
Wenn das jetzt jemand Fremdes übernehmen würde, der ist eigentlich mit meinem persönlichen Privat-Instagram-Kanal verlinkt. Ich weiß gar nicht, ob man das trennen kann, weil sonst kriegt jemand Fremdes Zugang zu meinem persönlichen Instagram-Kanal.
Ja, das geht nicht.
Das geht nicht.
Außer es geht, ist für dich kein Problem.
Oh, nee, das ist ein Problem. Auf jeden Fall wäre das ein Problem.
Wieso, alles, was du bei Instagram hochlädst, kann man doch sowieso sehen.
Was ich hochlade, ja. Aber nicht, was ich like und was ich für, wem ich was schreibe.
Ach, das kann man schreiben.
Wow.
Moment, aber als Personal Message?
Ja. Da kann man in die DMs sliden, wenn man Bock drauf hat.
Das geht bei Insta auch.
Natürlich. Das geht überall, in allen sozialen Netzwerken.
Ich dachte, Insta wäre anders.
Nee, Insta ist da nicht anders. Also, dass du ein naseweiser Mann bist, das ist ja nichts Neues. Aber manchmal
überrascht Naseweiß?
Mich die Naseweisigkeit. Naseweiß.
Was ist für dich naseweiß?
Ein bisschen naiv.
Ja?
Ja, natürlich.
Für mich ist ein Naseweiß sowas ähnliches wie neunmal klug.
Nee.
So ein ganz schöner Naseweiß, du.
Nee, dafür gibt es das Wort neunmal klug.
Ja, für mich kein gibt's Unterschied. Davor,
für mich ist es, also Naseweiß, doch so ein bisschen naiv, aber auch forsch dabei. Das trifft dich in dem, also trifft auf dich
naiv,
zu. In dem
aber Fall. Forsch.
Naiv, aber forsch.
Also sich seiner Naivität nicht so ganz, also man kennt seinen Platz in der Welt nicht so ganz. In der Naivitätsskala.
Ja. Ja, vielleicht. Vielleicht. Ich habe das Gefühl, wir sind extrem konzeptlos heute. Wie empfindest du das?
Bisher ganz gut. Wenn uns jetzt keine Themen ausgehen, kann ich so weitermachen.
Okay, dann kann ich berichten. Ich war am vergangenen Freitag, vorgestern, war ich beim Live-Podcast, da muss man dabei gewesen sein, der Formation Blond.
Von dem du schon erzählt hast. Ja.
Von dem ich schon erzählt habe.
Ja, du hast im Podcast schon berichtet, dass es diesen Podcast gibt.
Ach so, ja, genau. Und da habe ich noch gesagt, wie witzig ich das finde, dass sie die Hörerschaft, weißt du es noch, wie sie nennt?
Da muss man dabei gewesen sein, Tology.
Genau. Und die sind jetzt zum ersten Mal auf eine mini kleine Podcast-Tour gegangen. 4 Termine, 4 Städte. Und da war ich jetzt in Hamburg dabei, im wunderbaren Zentralkomitee. Wer dort noch nicht war, eine große Empfehlung. Ein sehr schöner Ort in einer sehr schwierigen Umgebung. Der Ort selbst ist wunderbar. Und das war total cool. Das war sehr unterhaltsam. Das war auch witzig. Aber, und jetzt muss ich dich mal fragen, wenn du dir mal vorstellst, wir würden so eine 4-tägige Podcast-Tour in 4 Städten machen.
Ja.
Würden wir uns vorher, also glaubst du, wir würden uns so ein richtiges Programm überlegen? Inhaltlich, ein inhaltliches Programm.
Ich glaube, wir würden uns ein Rahmenprogramm überlegen. Wir würden schon überlegen, wie wir die Show gestalten. Wir würden nicht einfach nur uns mit dem Mikrofon hinsetzen und einen Podcast aufnehmen und sagen Tschüss. Okay. Sondern wir würden, glaube ich, sowas machen wie, es gibt eine Pause und dann spielen wir ein Lied oder jonglieren oder so.
Okay.
Also irgendeine, so, aber ich glaube für den Podcast selber nicht. Du schon, aber ich nicht. Wärst du nervös?
Ja, natürlich wäre ich nervös. Auf jeden Fall wäre ich nervös. Aber ich habe mich das gefragt, weil ich glaube, ich habe jetzt ja nur diesen einen Tag gesehen, aber ich glaube, die haben inhaltlich an allen vier Abenden das Gleiche erzählt, basically.
Ah.
Die gleichen Geschichten auch. Also die haben von so, gemeinsamen Unternehmungen, die sie bei Jochen Schweizer gebucht haben, möglicherweise extra dafür, um solche Geschichten erzählen zu können. Zum Beispiel eine Offroad-Segway-Tour und einen Steinschleuderkurs haben sie gemacht. Und dann haben sie das halt so alles lang und breit erzählt. Es war auch witzig und unterhaltsam, gar keine Frage. Und dann haben sie nochmal so ein zusammengeschnittenes Reel gezeigt, wo sie halt Dinge, die sie vorher erzählt haben, als kleines Video zusammengeschnitten hatten. Das war cool und lustig. Und dann gab es noch eine PowerPoint-Präsentation zum Thema die Seegurke und was sie so kann und wie geil dieses Tier eigentlich ist. Und das war's dann so unterm Strich. Und man hatte so das Gefühl, das war jetzt der dritte von vier Terminen, meine ich, dass auch so die ein oder anderen Gags einfach vorher auch schon gemacht wurden, vielleicht gut funktioniert haben und übernommen wurden.
Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, denn wenn du zu uns zu einem Podcast oder auch da, wenn du zu einem Podcast gehst, dann möchtest du ja eigentlich ein Live-Erlebnis dessen haben, was du so gerne hörst.
Ja.
Und dazu gehört ja, vermute ich auch bei dem Podcast, eine gewisse Authentizität und Direktheit im Dialog. Also, dass du nicht weißt, was ich gleich sagen will.
Also vor allem auch eine Spontanität im Dialog und nicht dieses, okay, genau. Das ist jetzt so eine Art, also fast wie so eine Art, also es kam mir eher zwischendurch vor wie so Live-Comedy. Mit so einem Programm, wo man halt so weiß, also, erst das Thema, dann das Thema. Und dann werden die es wahrscheinlich nicht immer gleich erzählen und die reagieren auch immer anders auf sich selbst und reagieren auch auf Dinge, die im Publikum vielleicht gesagt werden. Also da ist durchaus, und das können sie ja auch, Spontanität drin, aber der größte Teil des ganzen Abends, des Rahmens, war sicherlich an allen vier Abenden identisch.
Das ist ja wie bei Brotstock. Nur dass es da ein bisschen krasser war, weil sie da Kombi-Tickets verkauft haben.
Das stimmt.
Stell dir vor, du wärst da viermal gewesen. Aber jetzt überleg mal, wir machen den Podcast, den wir, keine Ahnung, zum Thema, weiß ich nicht, unsere letzte Podcast-Folge machen wir nochmal.
Ja.
Wir sagen, okay, das waren die Themen, darüber reden wir jetzt nochmal. Da würde ich mich selber dabei langweilen.
Ja, richtig.
Und
aber vielleicht nicht, wenn du dann halt immer unterschiedliche Publikumer hast
ja,
und unterschiedlich darauf reagieren, dann ist es ja im Grunde,
also wenn
du auf eine Musiktour gehst
und
halt immer dieselbe Setlist spielst, das langweilt dich ja auch nicht.
Okay, gut, die Ansagen und so, aber wenn du eine Show daraus machst und es nicht einfach der Podcast ist, dann kann ich mir das auch vorstellen, dass wir uns eine Show überlegen und dann
so Show-Anteile
sowas machen.
Bei
der Podcast-Show, aber der Kern, also ich würde denken, falls Leute bereit wären, zum Podcast der Beleuchteten Brüder live zu kommen, dann würden sie doch, glaube ich, gerne einfach das sehen, was sie kennen.
Das glaube ich nämlich auch.
Und sie wissen, dass du mich fragst, wie es mir geht, dann wollen sie wissen, dass wir zwischendurch den Faden verlieren oder dass es irgendwie, weiß ich nicht.
Du irgendwas aufmachst, was explodiert.
Ja.
Das glaube ich nämlich auch. Und das ist das, was ich so ein bisschen schade fand. Also ich hatte wirklich einen guten Abend und habe wirklich ganz viel herzhaft gelacht. Aber es fühlte sich ein bisschen an nach verpasster Chance. Ich glaube, es wäre schon besser gewesen, so ein paar Programmpunkte sich halt so zu überlegen. Aber alles, was dazwischen passiert, halt geschehen zu lassen.
Aber du weißt auch nicht, wie die so drauf sind. Also erstens weißt du nicht, ob deren Podcast ansonsten vielleicht auch ein bisschen vorbereitet und geskriptet sind.
Ja.
Und zum anderen weißt du nicht, selbst wenn die krass viel Bühne haben.
Aber Entschuldigung, dann mache ich aber nicht viermal das Gleiche, sondern dann
bereitest du vier Sachen vor.
Genau.
Dann kannst du einfach, das sind ja einfach vier Folgen, die kannst du auch hinterher verwursten ohne Probleme.
Exakt.
Und dann weißt du nicht, trotz viel Bühnenerfahrung, es gibt ja unterschiedliche Typen, ob die einfach nicht gerne auf eine Bühne gehen und nicht vorher genau wissen, was passiert.
Was passiert, ja.
Und ich hätte in dem Kontext, wenn ich jetzt ein Konzert spielen würde oder einen Text von mir zitieren oder irgendwas, dann wäre ich auch nervös. Aber ich glaube, bei einem Podcast auf einer Bühne wäre ich null nervös, weil ich so eine tiefe Sicherheit darin habe, dass ich mich einfach mit dir irgendwo auf der Welt hinsetzen kann und wir zwei Stunden quatschen können und es schon irgendwo im Rahmen dessen ist, was wir seit mehr als 160 Folgen machen.
Mit Sicherheit, aber das ändert ja trotzdem nichts daran, dass man ja trotzdem aufgeregt sein kann, weil man ja nie weiß, wie Leute, die man echt sieht, reagieren. Hier ist es ja einfach. Man sieht ja überhaupt gar nicht, wer es hört. Man weiß vorher nicht, wie viele Menschen es hören. Und mittlerweile ist es ja tatsächlich so, dass wir die meisten auch gar nicht kennen. Auf Basis der Zahlen. Aber ja, wenn man die halt vor Augen hat und direkte Reaktion, und dann weiß ich nicht, ob das nicht dann wiederum im Umkehrschluss dazu führen könnte, dass man sich dann vielleicht ein bisschen anders verhält, um mal einen Lacher abzustauben. Ja, weil man, und wenn man dann vielleicht weiß, okay, gestern in Leipzig war der Spruch richtig erfolgreich und auch da war er vielleicht spontan. Und dann bin ich aber am nächsten Abend in das Berlin.
Das würde ich aber outcallen bei dir.
Ja, natürlich würdest du das outcallen. Und dann würden wir daraus was machen. Und wenn wir danach in Bonn sind, dann haben wir den Meta-Meta-Tribble-Joke ja. drin.
Das wäre natürlich auch ich merke gerade, Tim kommt gleich wieder um die Sache, die er schon gestern und vorgestern erzählt hat.
Also im Grunde, als würden wir Easter Eggs reinbauen für Leute, die jeden Abend sehen.
Ja.
Und die einzigen Leute, die jeden Abend sehen würden, sind wir beide. Also im Grunde genauso, wie wir diesen Podcast seit über 160 Folgen machen.
Ja.
Ja, das stimmt schon. Also mag sein, dass es einfach die grundlegend andere Herangehensweise ist und wir sind, und das muss man einfach mal eingestehen, keine Show-Profis. Also wir sind keine Show-Profis. Wir haben nicht schon etliche Live-Auftritte gehabt und so einen professionellen Gedanken dahinter.
Nee, aber ich traue uns das trotzdem zu.
Aber ohne dieses Korsett.
Ohne was?
Also meine These ist, wenn man viel Erfahrung hat und das ganz ernst nimmt,
ja.
dann denkt man sich, okay, hier kommen heute Abend Leute hin, die haben dafür Geld bezahlt, die schenken uns ihre Zeit, haben alle 54 Euro bezahlt und ein paar Freaks 250 Euro für Meet and Greet hinterher.
Gab's das?
Nein.
Das Scientology.
Da musste man nichts extra bezahlen, die haben einfach davor sich hingestellt. Und
ach so.
Wollte ich eigentlich auch gerne ein Foto machen. Wir würden das auf jeden Fall nicht für alle, da muss man schon extra für cashen. Muss ja auch lohnen. Und dass man sich dann halt so denkt, bevor ich, weil wir haben ja auch, da muss man auch mal festhalten, auch mal Folgen, die sind nicht so gut. Ich glaube aber, wenn wirklich 4000 Leute da sind, dann ist es auf jeden Fall immer schon ein sehr besonderer Abend.
Ich glaube, die aus der Situation heraus
passiert schon ganz
einfach
viel.
Darüber reden, was uns den ganzen Tag vorher passiert ist, ja. Und das würde schon ausreichen.
Richtig.
Ja, da würde ich mir keine Sorgen machen. Das können wir ruhig machen. Also
ich glaube auch, dass wir das können.
Bucht uns, ihr Leipziger.
Wir kommen auch auf 60. Geburtstage und Silberhochzeiten.
Ja, Podcast auf einer Silberhochzeit. Kein Problem.
Das wäre doch mal was anderes.
Wirklich mal was anderes. Ich meine, müssen die Leute jetzt auch mal sich entkrampfen und von diesen üblichen... Ich meine, wenn du Silberhochzeit hast. Gut, Silberhochzeit ist noch nicht so alt. Aber wenn du 70 Jahre alt bist, ne?
Ja.
70 Jahre alt wirst. Ich finde...
Nehmen wir eine goldene Hochzeit.
Eine goldene Hochzeit. Wann in deinem Leben willst du noch mal ein bisschen... was Neues ausprobieren, wenn nicht dann. Danach ist es zu spät, wenn du dann dasselbe machst wie alle anderen, haben wir ja gelesen, was auf der goldenen Hochzeit, was man da macht.
Da sind ja alte Menschen bekannt für, dass sie unbedingt noch viele neue Dinge lesen.
Die alten Leute müssen mal aufwachen, glaube ich, und ein bisschen aus dem Knick kommen. Ja. Und nicht, ich meine, die kurz danach sind die tot.
Leute, macht den ersten Schritt. Ihr ganzen 70-jährigen Fans da draußen, bevor ihr bald sterbt,
bucht die Leute
lange dauert es nicht mehr. Nutzt es, solange es noch geht.
Ich glaube, meine Eltern sind beide deutlich über 70.
Du hast ja gerade die 70 reingebracht.
Wenn du hast vom 70. Geburtstag gesprochen.
Gott, ich habe vom 60.
Noch schlimmer. Ich will jetzt kurz vom Tod schon sagen.
Alles klar, da machen wir kurz vom Tod. Vielleicht.
Wir gehen ins Hospiz.
Okay, ja doch. Da kann
das
sind
doch manchmal Clowns.
Und da kann ich manchmal meine Fachexpertise vielleicht noch einbauen. Ja,
guck mal, der Clown im Hospiz hat doch Bela B. besungen.
Ja,
das warum ein Clown? Warum nicht die beleuchteten Brüder? Ich glaube, dass die meisten, da würde das über den Kopf weggehen, die würden einfach nicht verstehen, worüber wir reden. Aber ich glaube, einige würden sagen, toll, was die beiden da machen.
Ich habe alle Jugendwerke da gelernt, als ich da war. Oder einfach im Altenheim, der auch.
Ja, muss nicht gleich das Hospiz sein.
Genau, also wenn uns jemand hört, der die ein Altenheim leitet, bitte, wir würden uns anbieten. Wir sind auch nicht so teuer.
Nee.
Vielleicht kann man es von der Krankenkasse abrechnen
lassen. Ja, wir sind auf jeden Fall günstiger als der Clown.
Sagt uns, was der Clown bekommt und wir unterbieten das. Auf jeden Fall. Wir gehen mindestens 10 Euro unter dem Preis vom Clown.
Von dem einen, aber dann muss man es trotzdem verdoppeln.
Nee, wir müssen doch erstmal low anfangen.
Okay, wir bieten uns erstmal.
Wir müssen erstmal zeigen, was wir können. Ich meine, jetzt ist es ja billig. Nur ein Versprechen. Ich meine, was wir bei der Aufnahme können, da kann ja alles geschnitten sein und vorher überlegt und mit ChatGPT die Dialoge geschrieben.
Ja.
Aber die müssen ja erstmal sehen, dass wir live das auch wirklich können und mit dem Publikum interagieren, auf eine gute Art und Weise. Ja. Ja, und wenn jemand plötzlich irgendwie einen Herz-Kreislauf-Stillstand hat, kann ich sogar reanimieren.
Das könnten wir mal machen. Wir könnten mal uns ein Segment im Podcast von ChatGPT schreiben lassen. Wir geben so ein bisschen ein, wer wir sind, was wir machen. Mhm. Inzwischen kann man doch bestimmt noch ganze Folgen da hochladen. Und dann sollen die uns mal was schreiben und dann tragen wir das vor.
Okay, so wie dieser Account, der ein Bot ist, der El Hotzo-Tweets macht.
Ja, genau.
Ja.
Können wir vielleicht nach der Pause machen.
Das kannst du.
Ich weiß nicht, wir können es versuchen. Oder wir fragen hier
unseren technisch begabten
Assistenten.
Der aber auf gar keinen Fall unseren Instagram-Account
managen möchte. Weil er sonst deine DMs lesen kann. Wo du gerade Leipzig erwähnt hast. Ich war in Leipzig. Diese Woche. Kommt drauf an, wozu du diesen Sonntag zählst.
Diese Woche würde ich sagen.
Ja, Sonntag ist das Ende der Woche.
Exakt.
Aber in diesen doofen Fernsehzeitschriften früher fing es mal mit Sonntag an. Warum?
Das ist falsch.
Montag fängt die Woche an. Also diese Woche war ich in Leipzig 3 Tage lang und habe dabei festgestellt, ich war früher 1-2 Mal in Leipzig, aber wegen der Games Convention habe nicht viel von der Stadt gesehen, dass das eine sehr schöne und sehr interessante Stadt ist. Ich habe eine kleine kurze Stadtführung gemacht, so eine politische Stadtführung über die Zeit vor, während und nach der Wende. Und Leipzig, die Stadt der Freiheit, da ist die friedliche Revolution, hat ihren Ursprung genommen. Und was der erzählt hat, war so beeindruckend als ostdeutsche Perspektive, weil er im Grunde zum einen diese Begeisterung erzählt hat, dass er sagt, weil meine Eltern in dieser Friedensbewegung aktiv waren und weil das alles so gut über die Bühne gelaufen ist, konnte ich in Frankreich leben, in Kanada studieren und genieße all das, was ich genieße und ich weiß das so zu schätzen und ich bin so froh, Teil von Deutschland und Europa und der Welt zu sein und nicht in dieser Unrechtsstaatsdiktatur zu leben. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass er gesagt hat, ich glaube 80-90% der Immobilien in Leipzig gehören Westdeutschen. Und wie die damals alle gesagt haben, mit welchen Erwartungen die aus diesen Protesten gegen dieses Regime reingegangen sind in die Wiedervereinigung und was dann passiert ist und wie ernüchternd das war. Und er hat das gar nicht so sehr anklagend berichtet, aber er hat es auf eine Art und Weise formuliert, dass man wirklich gedacht hat, scheiße, da ist echt viel schiefgelaufen.
Bei der Wiedervereinigung, ja.
Und das war auch nicht unbedingt notwendig und man hätte das anders machen können und all das, was wir jetzt heute sehen an Problemen, die wir politisch und sonst wie haben, und das heilst du halt auch nicht mit Geld, also es ist, ja, da fließt wahnsinnig viel Geld, fließt da rein und floss ja auch immer rein, aber das ist eine Frage von persönlicher Freiheit, denn die Leute, die sich gegen die DDR gewendet haben, die wollten Freiheit wie die Menschen in Westdeutschland, in der Bundesrepublik. Und sie haben sie in dem Sinne nicht so bekommen.
Ja.
Sie wurden nicht ernst genommen, sie haben nicht die entsprechende Mitsprache bekommen, sondern sie wurden ein bisschen gepampert und ein bisschen betätschelt, aber eigentlich vor allen Dingen belächelt. Und der hat das so toll gemacht, dass man einfach nur nicht angeklagt, sondern bereichert hinterher rausgegangen. Und ich habe mich bedankt bei mir, ich meine, das ist eine so tolle Perspektive, die du uns ja heute gegeben hast. Und hat mir richtig was zum Nachdenken mitgebracht. Und richtig schöne Stadt. Richtig toll. Und die waren früher, waren die bei, das hat er auch so geil erzählt, wie die bei 600.000 bis 800.000 EinwohnerInnen da waren. Dann nach der Wende, bumm, erstmal 200.000 Personen verloren haben. 200.000 wow. Leute sind aus dieser, da muss man vorstellen, was mit der Stadt passiert.
Also kurz nach der Maueröffnung
sozusagen. Ein Drittel weggeht. Ja, krass, ein Drittel weg.
Weg.
Und jetzt haben sie sich wieder hochgearbeitet, aber so wie die Stadt ist und welche Geschichte die hat und das ja alles, Bach und Goethe und Wahnsinn, würde man denken, das könnte locker eine Millionenstadt sein.
Ich habe dir ja vor einigen Folgen mal diese 3 Folgen anlässlich der Landtagswahlen von Eva Schulz, Deutschland, ja. Warum bist du so, glaube ich, hieß sie.
Mhm.
Da ist sie ja unter anderem auch in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen und Brandenburg gewesen. Und da hat sie eigentlich diese, also viele solcher Perspektiven dargestellt. Also, ich sag mal so, es ist, also ich will damit sagen, es ist für mich jetzt keine News, aber ich finde es trotzdem super spannend und so wie du es darstellst, scheint es ja auch einfach sehr sachlich, aber trotzdem persönlich gewesen zu sein, ja, ohne jetzt überwältigend zu wirken. Das kann ich verstehen, dass man da so nachdenklich draus hervorgeht. So ging es mir nämlich nach dem Konsum dieser drei Folgen auch, weil man einfach mehr versteht, auch warum die Leute, die jetzt nicht so, ich sag mal, gesellschaftlich akzeptierte Schlüsse daraus ziehen für sich. Also ja, einfach konkret, die dann einfach für sich aufgrund solcher ähnlichen Biografien entscheiden, ich muss hier jetzt irgendwas radikal anderes wählen, buchstäblich radikal, in der Hoffnung, dass sich dann irgendwie doch etwas verbessert in der Situation, in der ich mich jetzt seit 30 Jahren oder so fühle.
Ja.
Das, ja.
Genau. Leipzig.
Leipzig. Das können auch nur die beleuchteten Brüder von dieser ewig langen Selbstbeweihräucherung nahtlos umswitchen in gesellschaftskritisches Denken.
Und jetzt wieder zurück zur Selbstbeweihräucherung.
Ja, Reiro-Re. Ich kann, das ist halb passend, wenn wir aber schon mal bei ernsteren Themen sind. Ich habe neulich einen Screenshot gemacht in irgendeiner Insta-Story, ich weiß nicht mehr von wem, und es ist ein Buch. Oh, hier steht sogar der Titel. Es heißt, warum Empathie und Widerstand jetzt so wichtig sind. Auf der Seite 148 ist ein Absatz. Ich möchte ihn einmal kurz vorlesen. Und ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe es nicht gefact-checkt. Ich weiß auch nicht, wer dieses Buch geschrieben hat. Aber trotzdem fand ich das interessant. Pass auf. Die Weltlage ist mehr als kritisch. Im März 2024 stellte Brot für die Welt die neuesten Zahlen des Atlas der Zivilgesellschaft vor. Demnach leben nur 170 Millionen Menschen, rund 2% der Weltbevölkerung, in Staaten, in denen zivilgesellschaftliche Grundfreiheiten wie Meinungs- und Versammlungsfreiheit garantiert sind. Das sind jene 37 Länder, die im Civicus-Monitor, auf den sich der Atlas bezieht, als offen klassifiziert werden. Und jetzt kommt der super entscheidende, also das ist ja schon tragisch, ne? Das ist ja wirklich gar
nicht. Weiß ich nicht, ob das tragisch ist.
Nein?
Da gibt es zwei Sachen, die man checken muss. Erstens, was bedeutet offen? Und zweitens, wie war es vor 10, 20, 30, 40, 50 Jahren?
Okay. Das, damit, diesen Informationen kann ich jetzt hier jeweils nicht dienen. Aber pass auf. Deutschland fällt in diesem Jahr nicht mehr in diese Kategorie. Es wurde auf beeinträchtigt herabgestuft, besonders aufgrund des Umgangs mit KlimaschutzaktivistInnen durch Behörden und Justiz.
Ja.
Was,
Das stützt meine These, finde ich.
Ja?
Dass offen wahrscheinlich ein Maßstab ist, den man vor 10, 20, 30, 40, 50 Jahren nicht so angesetzt hätte. Also, jetzt müsste man natürlich, ich weiß, dass es explizit in Bayern gab es tatsächlich ja einen sehr problematischen Umgang in der Justiz damit. Aber ob du deswegen jetzt Deutschland als beeinträchtigt offen einstufen kannst, finde ich eine gewagte These.
Alter, aber es ist Studie ein bisschen Brot für die Welt, Alter, was sollen die denn? Was haben die für eine Agenda, Deutschland irgendwie mies zu machen?
Also, es deckt sich nicht so ganz mit meiner Wahrnehmung
Realität
der Demokratie und der Offenheit und der Rechtsstaatlichkeit in diesem Land. Vor allen Dingen nicht, dass du sagen kannst, dass das ein strukturelles Defizit ist. Denn es hat sich auch einfach an der Gesetzeslage dahingehend nicht wirklich was geändert. Ja. Insofern glaube ich, dass das einfach ein sehr hoher Maßstab ist, was okay ist, kann man ja vertreten. Sehr
ganz gut bei Menschenrechten
hohen Maßstab anzusetzen. Aber das Wichtige ist jetzt wirklich zu schauen, wie es im Laufe der Zeit ist und wie es in den anderen Ländern anders ist.
Also was ja, glaube ich, relativ deutlich herausgearbeitet wurde, ist ja, dass zumindest die Demokratien nicht mehr so weit verbreitet sind wie noch vor 20 Jahren auf der Welt. Weltweit betrachtet gibt es weniger Demokratien und mehr Autokratien.
Interessant. Welche Länder sind denn da gekippt? Ich weiß nicht, vielleicht hat man früher gedacht, dass Russland eine Demokratie ist.
Ja, kann sein, dass sie dazugezählt wurden. Ich glaube, auch viele afrikanische Staaten sind darunter, die dann doch irgendwie jetzt wieder militärregiert werden oder so. Aber das ist alles super gefährliches Halbwissen. Es ist nicht super gefährlich. Es ist für niemanden richtig gefährlich, was ich hier sage. Es ist nur Halbwissen. Das ist auch eine dumme Floskel letzten Endes, oder? Gefährliches Halbwissen. Was macht denn das gefährlich, wenn man jetzt das als Nicht-Halbwissen verkauft?
Genau, das ist das. Gefährliche Halbwissen ist deswegen gefährlich, weil man es vielleicht als Wissen missversteht.
Ja. Aber auch da finde ich jetzt, ist das Wort gefährlich nicht ganz
passend. Ist zu groß gegriffen.
Ist zu groß. Je nach Thema.
Wo kommt denn die Phrase eigentlich her? Ich glaube, so heißt ein Album von Blumentopf.
1-2.
Von 1-2.
Glaube ich.
Ja, kann sein.
Ja, ich glaube, es ist... Ist auch egal.
1-2 ist ein geiler Name für eine Rap-Band.
Ja.
Crew, muss man eigentlich sagen.
Rap-Crew ist es auch einfach, glaube ich, die beste Rap-Crew, die es in Deutschland je gegeben hat.
Ja, 1-2?
Glaube ich schon. Wüsste ich jetzt nicht, wer da qualitativ rankommen sollte. Außer wir. Aber unser Rap-Opus steht ja noch aus.
Stimmt, wie heißt das?
Keine Ahnung, wir hatten auf jeden Fall einen guten Titel.
Ist nicht der kategorische Pimperer-Titel?
Ja, genau. Der kategorische Pimperativ, das war's. Das ist so ein guter Titel. Ich weiß gar nicht mehr, wo der herkam. Wenn ich mir ihn selber ausgedacht haben sollte, Props an mich.
Props an dich.
Falls nicht, Props an die Person, die es getan hat. Lass uns mal ein Päuschen machen.
Ja.
Und danach...
Was fragen wir ChatGPT, worüber wir noch reden
sollen. Stimmt, das möchtest du gleich in der Pause machen und... Ja, damit sind wir, glaube ich,
dann ist
locker beschäftigt. Das cool. Passt schon. Kriegen wir hin. Bis gleich nach der Pause.
Wir müssen kurz was machen. Wir sind gleich wieder da. Die Zwischenzeit versüßen wir euch mit Schalala.
Schalala!
Und da sind wir wieder. Wir haben die Zwischenzeit genutzt, um die spannenden technischen Möglichkeiten von heute ein bisschen auszutesten und haben uns nicht nur eine KI-Transkription der bisher erstellten Podcast-Folge, die ihr jetzt gerade gehört habt, auch erstellen zu lassen, sondern auch eine Zusammenfassung der Inhalte.
Ja, das heißt, die zweite Folge dieses Podcasts ist nochmal die erste Hälfte dieses Podcasts.
Ist über die erste
Hälfte dieses Podcasts. Alles über die erste Hälfte dieses Podcasts. Also, ja, genau, das ist eigentlich ein noch besserer Titel.
Ja, sehr gut. Dann, dann fang doch mal an. Erzähl doch mal ein bisschen, was wir da so vorfinden.
Also, erstmal die Zusammenfassung. Die Podcast-Folge beginnt damit, dass die beiden Moderatoren, Benny und Tim, die beleuchteten Brüder, die Zuhörer begrüßen. ZuhörerInnen. Sie erwähnen, dass diese Folge vielleicht etwas Besonderes sein könnte. Tim hat einen Sack mitgebracht, falsch, in dem er selbstgenähte Stoffmasken aus der Anfangszeit der Pandemie findet. Er erinnert sich daran, wie diese Masken damals ein beliebtes Accessoire waren, bevor die medizinischen Masken verpflichtend wurden.
Er hat uns vertauscht.
Ja, aber ansonsten richtig gut. Ansonsten
ist es super akkurat.
Anschließend erzählen die beiden von ihren Erlebnissen beim Umzug eines Freundes am Vortag. Ist auch gut formuliert.
Ja.
Sie berichten, dass es eine sehr produktive und fröhliche Stimmung in der Helfergruppe gab. Tim hebt hervor, dass er die Rolle des fröhlichen Clowns übernommen hat, um die Stimmung hochzuhalten. Benny wiederum war eher für die körperlich schweren Arbeiten zuständig. Das ist nicht ganz korrekt. Im weiteren Verlauf kommen sie auf das Thema Muskelkater zu sprechen. Benny erzählt, dass er Bauchmuskelkater hat, weil er kürzlich Sit-Ups gemacht hat. Die Verwirrung wird einfach übersprungen.
Ja.
Außerdem tauschen sie Erfahrungen und Tricks aus, wie man nach dem Toilettengang möglichst wenig Restfeuchtigkeit zurücklässt.
Alles über Restfeuchtigkeit.
Die anderen beiden Vorschläge waren nicht. Aber wie gut. Anschließend berichtet Tim, schon wieder falsch, von seinem Besuch in Leipzig, aber überhaupt, dass die beiden, wir haben uns am Anfang begrüßt, von seinem Besuch in Leipzig, wo er an einer politischen Stadtführung teilgenommen hat. Er schildert die Perspektive des Stadtführers, der die Ereignisse der friedlichen Revolution und der Wiedervereinigung aus ostdeutscher Sicht beleuchtet hat. Tim zeigt sich beeindruckt von dieser Sichtweise und den Erkenntnissen, die er daraus gewonnen hat. In einem weiteren Teil der Folge diskutieren die beiden, ob sie selbst eine Live-Podcast-Tour machen würden und wie sie dabei vorgehen würden. Sie überlegen, ob sie ein festes Programm planen oder eher spontan agieren würden. Dabei kommen sie zu dem Schluss, dass sie wahrscheinlich eine Mischung aus vorbereitetem und spontanem Inhalt präsentiert würden.
Absolut korrekt.
Zum Schluss liest er meinen Textauszug aus einem Buch vor, in dem es um den Rückgang der Demokratie in der Welt geht.
Endlich richtig zugeordnet.
Dabei wird auch erwähnt, dass Deutschland laut einer Studie von Brot für die Welt in diesem Jahr nicht mehr als offen eingestuft wird. Die beiden diskutieren, ob diese Einschätzung gerechtfertigt ist und wie man solche Informationen einordnen muss. Insgesamt ist es eine sehr abwechslungsreiche Folge, in der die beiden Moderatoren verschiedene Themen aus ihrem Alltag und der Lebenswelt aufgreifen und ausführlich besprechen.
Und jetzt haben wir hier vorgeschlagene Titel für die Episode. Das finde ich richtig gut.
Willst du?
Von Stoffmasken und Umzugspartys, Erinnerung aus der Pandemie.
Oder? Muskelkater und fröhliche Clowns, Geschichten vom Umzug.
Oder Toilettengeheimnisse, Tipps gegen Restfeuchtigkeit.
Auch noch mit den Geheimnissen. Das ist ja perfekt.
Leipzig entdecken, politische Stadtführung und die friedliche Revolution.
Live-Podcast-Tour, Planung oder Spontanität.
Demokratie im Rückgang, ein Blick auf aktuelle Entwicklungen.
Die Rückkehr der Stoffmasken, ein Nostalgierückblick.
Umzüge und Freundschaften, gemeinsam anpacken und lachen.
Bauchmuskelkater und andere Herausforderungen des Alltags.
Die Zukunft der Demokratie, Diskussion über Deutschland und die Welt.
Ja, das sind die vorgeschlagenen.
Oh, ich habe jetzt Lust, das mit jeder bisherigen Podcast-Folge von uns zu machen. Wie großartig das ist. Achso, das können wir nicht machen. Ne? Da hat er bei der Einführung hat er uns gesagt, wir müssen Geld bezahlen.
Ach, das wollen wir nicht.
Was sind die Podcast-Show-Notes? Wie unterscheiden die sich jetzt?
Das scheint ein bisschen spezifischer noch zu sein.
Ist, glaube ich, eher eine Einordnung, ne? Zu einer besonderen Folge, die Erinnerung an die Anfänge, ist nicht so eine Nacherzählung, und die Anfänge der Pandemie aufleben lässt. Tim hat eine Sammlung selbstgemachter Stoffmasken mitgebracht, die in die Zeit erinnert, bevor medizinische Masken zur Norm wurden. Auch wieder schön formuliert und Anlass.
Die humorvolle Anekdote dient als perfekter Eisbrecher, um in die Themen des Tages einzutauchen.
Sowas war bei dem anderen nicht.
Ja.
Die Episode nimmt eine persönliche Wendung, als die beiden von ihren Erlebnissen beim Umzug eines Freundes berichten. Mit viel Witz schildern sie die dynamische Atmosphäre der Helfergruppe, wobei Tim als fröhlicher Clown für gute Laune sorgte. Diese Erlebnisse führen zu einem Gespräch über Muskelkater und sie teilen ihre besten Tipps, um sich nach anstrengenden Tätigkeiten zu regenerieren. Ein Highlight der Episode.
Überhaupt nicht. Wir haben gar nicht über Regenerationstipps gesprochen.
Ein Highlight der Episode ist Tims eindrucksvolle Schilderung seiner politischen Stadtführung in Leipzig. Vielen Dank, liebe KI. Es gibt den Zuhörern einen Einblick in die ostdeutsche Perspektive auf die friedliche Revolution, blablabla, die ihn nachhaltig beeindruckt hat. Diese Reflexion wird zu einem Ausgangspunkt für tiefere Diskussionen über die Bedeutung von Demokratie und soziale Themen, als Tim einen Text über den Rückgang der Demokratie weltweit vorliest. Die beiden Moderatoren hinterfragen die jüngsten Studienergebnisse. Abgerundet wird die Episode schließlich überlegen zu einer möglichen Live-Podcast-Tour. Penny und Tim überlegen und bla bla bla, das hatten wir schon. Diese Episode ist eine bunte Mischung aus persönlichen Geschichten, gesellschaftlichen Reflexionen und humorvollen Anekdoten, die den ZuhörerInnen einen Blick in die Lebenswelt der beiden Moderatoren gewährt.
Das schaltet ist eigentlich perfekt.
Schaltet ein und lasst euch inspirieren.
Lasst euch inspirieren. Das könnte man, diesen letzten Absatz eigentlich so als, also das passt ja wirklich gut.
Ja.
Das sind wir ja.
Persönliche Geschichten, gesellschaftliche Reflexionen, humorvolle Anekdoten. Super gut. Und dann gibt es hier noch Zeitstempel, da kann man für jeden Timestamp.
Er spricht über den Moderator Checker Tobi, der in jeder Folge ein Geheimnis von sich preisgibt. Also immer mit den Zeitabständen, wo was passiert.
Der Sprecher erzählt, dass er manchmal in öffentlichen Toiletten Probleme hat und kreative Lösungen findet.
Und dann, er beschreibt, wie er versucht, den letzten Tropfen zu vermeiden.
Der Sprecher erklärt weitere Techniken, die er anwendet, um Urinflecken zu vermeiden. Wow. Die beiden diskutieren, ob sie als die beleuchteten Brüder auch in Einland oder Hospizen auftreten können.
Oh Mann.
Wow.
Und dann hier nochmal, sie scherzen darüber, ob sie ihre Podcast-Auftritte in Altenheim oder Hospizen anbieten könnten.
Sie scherzen über einen möglichen Rap-Titel für ihre eigene Musikcrew.
Und am Ende, sie beschließen in der Pause ChatGPT nach weiteren Themen zu fragen.
Hat geklappt.
Ja.
Themen und Aufzählung. Jetzt gibt es noch eine Übersicht über die Themen. Einführung, selbstgenähte Corona-Masken, gemeinsames Musizieren. Das war bisher gar nicht.
Nee, stimmt.
Musikalische Performance vor der Aufnahme, Muskelkater und körperliche Anstrengung. Umzugserfahrung. Die Problemlösekompetenz wird hier erwähnt. Podcast-Tour der Formation Blond. Hast du das erwähnt?
Ja.
Formation Blond, okay.
Ja, genau.
Demokratie und Zivilgesellschaft, Rapmusik und Pläne. Ausblick auf weitere Themen. Krass. Und jetzt gibt es noch eine Episode Description. Weiß ich auch nicht, was das.
Man könnte einen Twitter-Thread damit auch machen?
Ja!
Alter!
8 von 8! Hey Leute! Winke-Emoji. Heute gibt es einen kleinen Einblick in die neueste Episode von unserem Podcast mit den beleuchteten Brüdern, Benny und Tim.
Wir starten die Folge mit einem besonderen Fund. Tim hat alte, selbstgenähte Stoffmasken aus der Anfangszeit der Pandemie dabei. Masken-Emoji. Erinnerung pur. Wer hätte gedacht, dass die mal zum Trend-Accessoire wurden?
Dann geht's weiter mit einem Umzug. Ja, wir waren fleißig. Tim hat die Stimmung als fröhlicher Clown hochgehalten. Du hast den Emoji überlesen. Ja, so ein starker Arm-Emoji. Während Benny die schweren Kisten geschleppt hat. Teamwork makes the dream work.
So eine Kneittüte zur Feierei. Muskelkater? Oh ja. Lach-Smiley mit, was ist denn das eigentlich? Ja. Schweißtropfen.
Ja.
Benny hat ordentlich Sit-Ups gemacht und leidet jetzt ein wenig. Wir tauschen sogar Tipps aus, wie man nach dem Toilettengang die Restfeuchtigkeit minimiert.
So ein Thinking-Smiley und dann Tränen-Lach-Smiley.
Hand vor Mund-Smiley und Lach-Smiley. Lernerfolge allerseits.
Wie gut er das auch noch mit den Emojis einordnet.
Ja.
Dass das so ein Thema ist, wo man...
Ja.
Tim erzählt uns von seiner beeindruckenden politischen Stadtführung in Leipzig. Er teilt die Perspektive des Guides zur friedlichen Revolution und der Wiedervereinigung. Echt bewegend und lehrreich.
Wir diskutieren sogar, ob wir eine Live-Podcast-Tour machen sollten. Mikrofon-Emoji. Die Idee, eine Mischung aus festem Programm und spontanen Einlagen. Was haltet ihr davon? Könnte das spannend werden?
Zum Abschluss lesen wir einen Text über den Rückgang der Demokratie und eine eindringliche Studie von Brot für die Welt.
Aktienkurs der Feld.
Ist Deutschland wirklich nicht mehr offen? Eine spannende Debatte.
Insgesamt eine abwechslungsreiche und tiefgründige Folge. Kopfhörer-Emoji. Schaut rein und lasst euch inspirieren. Was denkt ihr über die Themen? Diskutiert mit uns in den Kommentaren. Kommentar-Emoji und Finger der nach unten zeigen Emoji. Hashtag Podcast. Hashtag beleuchtete Brüder. Hashtag Demokratie. Hashtag Leipzig.
Er hat sogar beleuchtete Brüder als Hashtag und nicht die beleuchteten Brüder.
Ja.
Das ist ja fantastisch gut.
Ja, ist schon ganz geil, was da so geht. Ein LinkedIn-Beitrag steht da auch noch.
Gestern hatte ich die Gelegenheit, in die neueste Folge des Podcasts von Benny und Tim einzutauchen, den beleuchtenden Brüdern. Was soll ich sagen? Die ESE-Episode hat mich gleichermaßen zum Schmunzeln und Nachdenken gebracht.
Genau das ist unser Ziel.
Wie sie die Zuhörer begrüßten, hatte ich sofort das Gefühl, Teil einer besonderen Gemeinschaft zu sein. Tim kommt mit einem Sack selbstgenähter Stoffmasken. Ein echter Rückblick auf die Anfänge der Pandemie. Wer hätte gedacht, dass diese bunten Masken einmal ein absolutes Must-Have sein würden? Dann die Erzählung von Umzug eines Freundes. Benny und Tim als das perfekte Duo. Der starke Mann, der die Möbel schleift und der fröhliche Clown, der das Team motiviert. Ich konnte die Energie quasi spüren. Wer hätte gedacht, dass ein Umzug so viel Freude bereiten kann? Und der Muskelkater? Ein weiteres Zeichen dafür, dass harte Arbeit auch belohnt wird, auch wenn es schmerzt. Guck mal, hast du gestern gesagt, ja, dass du dich immer, ja, hat Marie was geschafft. Doch es wurde noch tiefer, noch tiefer. Tim berichtete von seiner politischen Stadtführung in Leipzig und der Perspektive des Stadtführers. Eine einringige Blabla.
Das wiederholt sich sehr.
Und dann das große Thema, Live-Podcast-Tour, Pläne schmieden, Ideen spinnen, spontane Kreativität trifft auf Struktur, ein Drahtseilakt, den ich nur zu gut nachvollziehen kann.
Okay.
Oh.
Okay.
Da gibt es auch ein Newsletter und einen Artikel. Das ist ja...
Das ist wirklich crazy. Aber
und Schlüsselwörter.
Was ich mich frage,
na?
Also benutzt das wirklich jemand für seinen Podcast? Also
ich glaube schon.
Meinst du, dass da auch Newsletter kreiert werden?
Ich glaube schon.
Das finde ich.
Also vielleicht zumindest als Basis für sowas, für so eine Arbeit, ja, dass du schon mal was hast und dann auch als Erinnerung ist es ja gut.
Ja.
Nimmst es auf, dann hast du das hinterher, dann kannst du selber noch umschreiben.
Oh, du hast es auch für unsere letzte Folge der Herbst des Lebens gemacht.
Ja, aber jetzt mit einem anderen Ding. Das ist nur ein Transkript. Cool.
Zum Beispiel bei Minute 8, also 8 Minuten 10, Tony Hawk wird Opa durch Kurt Cobains Tochter. Naja, ist richtig.
Ist richtig.
Schon richtig.
Ja. Anekdote über eine DJ-Performance. Ja, cool. Haben wir auch die letzte Folge noch. SPD fährt harten Migrationskurs, um rechte Parteien zu übertreffen. Das habe ich so nicht gesagt.
Schön für dich, 1 Stunde, 57 Minuten, 40 Sekunden. Die Brüder sehen sich als Gewinner der Geschichte. Gut. Sehr, sehr gut. Ich habe aber auch in der Zwischenzeit ChatGPT folgende Frage gestellt. Über welche lustigen Themen könnte ich in meinem Podcast sprechen? Wir sind 2 Männer um die 40. Und jetzt mal gucken, ob du das gut findest.
Dann sprechen wir einfach darüber, was du jetzt vorschlägst.
Hier sind einige lustige und unterhaltsame Themen, die gut zu einem Podcast von 2 Männern um die 40 passen können. Erstens. Peinliche Momente aus der Jugend. Geschichten von Frisuren, die man bereut, fragwürdige Modeentscheidungen oder verpatzte erste Dates. Diese Erlebnisse bieten viel Raum für Humor und Nostalgie.
Ja. Peinliche Frisuren hast vor allem du zu bieten.
Na. Nichts davon war peinlich.
Nee, stimmt. Aber was?
Außer, als mir meine damalige Freundin immer versucht hat, die Haare zu schneiden, ich hinterher aussah wie Prinz Eisenherz. Ich sah wirklich aus wie Prinz Eisenherz. Ich hatte super lange, für meine Verhältnisse lange Haare. Und dann wurden sie eigentlich nur oben, eigentlich hatte ich, man nennt es heutzutage, glaube ich, einen
Topschnitt.
Mikropony.
Ach so, es ist einfach ein Topschnitt gewesen. Man kann sich das wirklich so vorstellen, hätte man dir einen Topf auf den Kopf gesetzt.
Ja, ja. Und so war es vorher. Nur, dass mir dann aber halt am Pony das sehr eng abgeschnitten wurde. Das hat es ja so seltsam gemacht. Und das war, glaube ich, ein kleiner Mikropony. Das ist super modern. Habe ich da muss man dabei gewesen sein, live mehrfach gesehen.
Ja, okay.
Bei Frauen, ehrlicherweise. Aber ist ja egal.
Damals sah es richtig scheiße aus.
Ja, super scheiße. Und dann habe ich auch noch mit dem Style ein Live-Konzert gespielt.
Das stimmt, damals hast du dich auf die Bühne getraut. Dann kannst du ja wohl heute mit fast 40.
Ich traue mich ja, aber ich bin ja trotzdem aufgeregt.
Kann
ja,
okay.
Trotzdem
aufgeregt sein. Klar, kannst du aufgeregt sein, das will ich dir gar nicht wegnehmen. Nicht
ab. Also, wenn uns jetzt Leipzig buchen möchte,
ja,
dann bin ich ja sofort dabei. So ist es ja nicht. Zweites Thema ist Kindheitserinnerung und Retro-Kultur. Spielzeug, Fernsehserien und Musik aus 80ern und 90ern.
Haben wir schon gemacht.
Wie haben sich die Dinge seitdem verändert? Bla. Dann drittens, lustige Alltagsprobleme im Erwachsenenalter. Dinge wie die Jagd nach dem perfekten Rasen, Rückenschmerzen nach dem Schlafen oder die ewige Suche nach dem richtigen Ladegerät. Es gibt viel, worüber sich Männer um die 40 lustig machen können. Ich suche nie das richtige Ladegerät.
Ich suche auch nie den perfekten Rasen.
Nee, das stimmt. Das ist noch witziger, wenn man weiß, wie dein Rasen aussieht. Und Rückenschmerzen nach dem Schlafen habe ich auch nicht. Hast du Rückenschmerzen nach dem Schlafen?
Ja, manchmal.
Ja?
Mhm.
Ich habe das nur, wenn ich krank bin und wirklich so 3 Tage fast nur liege.
Ich habe das manchmal. Kommt auch sehr darauf an, wo ich schlafe und wo ich liege.
Gibt es da so viele
im oberen Possibilities? Rücken.
Im oberen Rücken auch noch. Das ist ja super unangenehm.
Mhm.
Ist vielleicht gar nicht viel unangenehmer als unten, aber unten ist so viel gewöhnlicher, sage ich jetzt mal. Das ist ja viel ja, häufiger, so Lendenwirbelsäule.
Ja, aber das kenne ich nur vom Heben und Tragen, dass ich da, aber diese Liegeschmerzen sind eher oben. Na, guck mal, wir Männer um die 40.
Ja. Viertes Thema, Zitat, hätte mir das vor 20 Jahren jemand erzählt. Eine Serie über Dinge, die ihr früher nie für möglich gehalten hättet. Wie zum Beispiel, dass ihr euch irgendwann über hochwertige Staubsauger freuen würdet. Alter, ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier erzählt habe oder mir nur immer vorgenommen habe, dass ich wirklich ein Riesenfan von Akkustaubsaugern bin. Und wie die mein Leben bereichern. Eigentlich jedes Mal, wenn ich den benutze, was nicht oft ist, ehrlicherweise, weil wir unsere Haushaltstätigkeiten innerhalb der Beziehung so aufgeteilt haben, dass ich nicht viel staubsaugen muss.
Weil das Kabel nicht mehr da ist und das nervt dich, oder was?
Da hat mich lange sehr doll genervt, ja genau. Kein Kabel zu haben in Staubsaugen, das ist so toll. Und ich denke mir jedes Mal, das ist ein super Podcast-Thema, wie unfassbar glücklich mich das macht, einen geilen Akkustaubsauger zu haben. ChatGPT weiß Bescheid.
Tatsächlich, kann auch ich dazu sagen, ich weiß nicht, ob es für irgendjemand von Interesse ist, dass ich mir irgendwie mehrfach, ich hatte ganz lange einen Dyson. Weil mit meine
Kabel.
Eltern,
mit Kabel. Dyson, ja.
Ich habe nie einen Akkustaubsauger gehabt. Meine Eltern haben mir zum Auszug, glaube ich, einen Dyson geschenkt. Der ist ja krass teuer. Das ist ja die Staubsaugermarke.
Ja.
Und das Ding war richtig gut und unkaputtbar. Das habe ich so lange benutzt und es hat heftigste Saugkraft gehabt. Wirklich gutes Ding. Ich glaube, der Typ von Dyson ist irgendwie kritisch. Ich glaube, der...
Oh, echt?
Bin ich mir aber nicht sicher. Ich habe mal was, aber man liest ja über jeden. Könnte sein. Googelt das. Und dann war aber irgendwann doch kaputt. Und dann habe ich, glaube ich, 2 verschiedene relativ günstige Staubsauger gehabt, die mich so genervt haben, weil sie einfach richtig der Scheiß waren. Und dann habe ich gesagt, jetzt kaufe ich mir einen Miele-Staubsauger. Und Miele struggelt gerade, weil die jetzt auch zum ersten Mal irgendwie teilweise die Produktion aus Deutschland, das war ja immer das Ding, alles, jedes Teil in Deutschland gefertigt. Hohe Qualität, bisschen teurer, aber Garantie auf Ewigkeiten und du kriegst immer Ersatzteile noch. Und da habe ich zugeschlagen und ich freue mich darüber, dass ich endlich wieder einen richtig guten insofern, aber was denn da nicht stimmt, ich hätte mit 20 nicht das für unmöglich gehalten, dass ich mich mal über einen richtig hochwertigen Staubsauger freue.
Ich schon. Doch, tatsächlich. Hätte ich auch kritisch gesehen.
Und was fällt noch in die Kategorie? Dinge, wenn man dir das vor 20 Jahren gesagt hätte? Wenn man dir vor 20 Jahren gesagt hätte, dass du du eine Samstagroutine hast mit Brötchen vom Markt.
Ja, zum Beispiel. Ja, eigentlich mein ganzes Leben. Eigentlich gibt es nichts, was ich mit 20 gut fand, was ich jetzt immer noch gut finde. Das stimmt nicht. Aber gerade was so Lebensentwürfe angeht, glaube ich, wäre ich mit vielem nicht einverstanden als 20-Jähriger, wie es jetzt läuft. Aber ich bin sehr glücklich, dass sich das geändert hat. Also nicht nur, dass...
Das heißt, du bist mit deinem 20-jährigen Ich nicht also damals vielleicht schon okay, aber für heute nicht einverstanden. Exakt. Das, was dein 20-jähriges Ich sich für dich jetzt gewünscht hätte, damit bist du nicht einverstanden.
Ja,
genau. Was glaubst du, wie hätte dein 20-jähriges Ich sich das 40-jährige Ich gewünscht?
Das ist eine tiefe Frage, ja, mein Freund.
Das ist eine tiefe Frage. Das ist eine
tiefe Frage.
Alles nur dank ChatGPT.
Ich mach mal kurz mein Handy aus, um ein bisschen Strom zu sparen, weil das kann eine längere Antwort sein.
Willst du dich anschließen?
Nein, nein, passt schon. Ist auch Lightning und nicht USB-C. Ach so. Okay. Also ich glaube...
Das sind wir beim Thema Ladekabel.
Aber ich suche keins. Ich weiß genau, welches das richtige ist. Ich sehe auf den ersten Blick, das ist nicht hier. Boah, also ich glaube, ich hätte mir schon gewünscht und vorgestellt, dass ich wesentlich spontaner bleibe. Wesentlich flexibler und weniger festgefahren in so Standardroutinen. Aber heutzutage liebe ich meine Standardroutinen, deswegen... Ich kann auch nachfühlen, wo das herkam, das nicht zu wollen. Ich glaube, es hat auch immer viel so mit Abgrenzung zu den eigenen Eltern oder so zu tun. Also ich war ja vor 20 Jahren 18. Das ist ja noch spätpubertär, muss man ja sagen. Ich jedenfalls war noch spätpubertär. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Teil.
Und würde der Tim von damals dir vorwerfen, dass du vergessen hast, was wichtig ist im Leben? Und was?
Kann sein, aber der hat halt keine Ahnung. Das war halt ein kleiner, dummer Junge immer noch. Das ist, also ich bin ja davon überzeugt, also mit 20 Jahren war ich ja fest davon überzeugt, habe ich bestimmt schon mal gesagt, ich wäre jetzt wirklich am Peak meiner Entwicklung. Ich weiß jetzt, wer ich bin, was ich kann, was ich nicht kann, wo ich hin will. Und das ist halt alles nicht wahr gewesen, was ich halt erst Jahre später herausgefunden habe. Ich war auch mit 30 wirklich nicht derselbe Mensch wie jetzt mit 38. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich nicht mehr derselbe Mensch bin wie mit 30 und schon gar nicht derselbe Mensch wie mit 20. Also ich finde gerade diese Lebensjahrzehnte, wir haben zu kurz nach deinem Geburtstag gerade über diese Dekaden gesprochen, also da hat bei mir super viel persönliche Entwicklung und auch persönliche Reflexion stattgefunden. Und das hat mich deutlich weiter nach vorne gebracht. Alles davon. Deswegen, ich würde niemals sagen, ich möchte noch mal 20 oder 30 sein.
Das hätte ich auch nicht erwartet. Aber vielleicht ist ja während an so einem Dialog mit deinem Vergangenheits-Ich ja doch auch irgendwas. Ich habe tatsächlich, was man so macht, ungefähr in dem Alter mir mal einen Brief geschrieben an die Zukunft. Ich weiß nicht, ob ich den noch habe. Der muss irgendwo gespeichert sein.
Oh. Such den.
Und da habe ich
jetzt
exakt beantwortet, habe ich nämlich reingeschrieben, was ich mir für mich und von mir wünsche. Ich glaube, dass ich dass ich Approval bekommen würde von meinem 20-jährigen Ich, weitgehend. Und ich glaube, die Kernaussage war sowas, dass ich mir meine Leichtigkeit und mein Streben nach Besonderheit irgendwie erhalte, dass ich nicht in so eine Schleife reinfalle, in der ich dann einfach nur noch vor mich hin existiere, sondern dass ich weiterhin strebe nach irgendwas Besonderem und Neuem und
Kenntnisse.
So ein bisschen meine Rolle etwas außerhalb, ich will nicht das Mainstream sagen, das klingt so despektierlich, aber ein bisschen als bunter Elefant behalte.
Damit du weiter der Clown bei den Umzügen sein kannst.
Ich weiß nicht, der Clown bei den Umzügen sein kann. Und ich, das war, also ich weiß nicht genau, was alles drunter, aber das war so eine Komponente und ich glaube, dass das eine Sache ist, mit der ich manchmal ein bisschen struggle, wenn das droht, nicht mehr zu sein. Also das ist das, was ich auch immer noch mir erhalten will und was mir aber auch oft noch gelingt.
Ja, schön. Deswegen auch Approval.
Ich glaube, unter den Umständen würde ich ein Approval bekommen, ja.
Das einzige Mal, wo ich meinem zukünftigen Ich einen Brief geschrieben habe, das war im Rahmen meiner Berufsausbildung. Ich habe ja bekannterweise Gesundheits- und Krankenpfleger gelernt und habe diese Ausbildung angefangen kurz vor meinem 23. Geburtstag.
Oh ja.
Und die Ausbildung geht ja 3 Jahre. Also habe ich quasi einmal 3 Jahre in der Zukunft ich geschrieben. Und den Brief haben wir bekommen, als uns die Examen verliehen wurden.
Ja.
Und dann habe ich hatte gar keine Ahnung mehr, was ich da reingeschrieben habe. Und ich habe mich selber zum Lachen gebracht, was ich gut finde. Ich habe erst geschrieben, oh, ich bin jetzt gerade so am Anfang der Ausbildung. Ich mache mir so Gedanken, ob meine Unterarm-Tätowierung ein Grund dafür sein könnte, dass ich die Probezeit nicht bestehe. Hatte ich richtig Schiss vor. Ich habe im April angefangen mit der Ausbildung. Dann kam ja so der Sommer, halbes Jahr Probezeit. Und ich habe wirklich eigentlich den ganzen Sommer, wenn ich mich nicht irre, dauerhaft langärmlich in der Schule getragen.
Ja,
in der Berufsschule, krass. Weil ich Angst hatte.
So long sehen.
Ja, genau. Und auf der Arbeit konnte ich es halt sofort nicht machen, weil darf man nicht. Im Krankenhaus muss man halt kurzärmlich sein. Aus hygienischen Gründen. Und das hat mich richtig umgetrieben damals. Das weiß ich noch. Aus heutiger Perspektive, wo ich ja nun auch die Lehrerseite kenne an der Berufsschule, ist es irrsinnig, dass man überhaupt an diesen Gedanken kommt. Aber das hat mich richtig beschäftigt. Und dann habe ich irgendwas anderes geschrieben, weiß ich nicht mehr. Aber am Ende habe ich geschlossen mit den Worten, PS, bleib wie du bist klasse. Das fand ich sehr witzig. Props an mein altes Ich, habe ich mir da gedacht. Habe ich mich zum Lachen gebracht. Aber ansonsten habe ich mich eigentlich selten so mit langen Zukunftsperspektiven eigentlich nicht so viel beschäftigt.
Ich hoffe, ich finde das nochmal. Dann lese ich das in der nächsten Folge
vor. Ja, das wäre ganz toll. Das würde mich ganz toll interessieren.
Ich habe tatsächlich eine Zeit lang Longsleeves getragen. Ich hatte eins von den Ärzten, eins von The Offspring mit Flammen an der Seite.
Ja.
Das ist total seltsam.
Hattest du auch ein T-Shirt drüber?
Über dem Longsleeve?
Ja.
Nee.
Hatte ich nämlich ein paar Mal gemacht.
Nee, aber es gab auch noch diese T-Shirts, wo so ein langer Ärmel von innen eingenäht war.
Ja, das stimmt. Wo man ein Kleidungsstück hatte, das aussah wie zwei.
Ja, ja, auch komisch. Und andererseits auch komisch, meine Kinder haben halt beide kurzärmelige T-Shirts und langärmelige T-Shirts. Für wenn es kälter ist und wenn es nicht so kalt ist.
Ja, so wie früher bei Pyjamas. Gab es ja auch lange Pyjamas und kurzärmelige Pyjamas.
Warum tragen erwachsene Menschen keine langärmeligen T-Shirts?
Es gibt Menschen, die das tun.
Echt?
Wo das zum Style gehört, na klar.
Sind das dann Longsleeves? Aber Longsleeves waren immer ein bisschen fester. Die waren so eine Mischung aus T-Shirt und Pullover.
Ich weiß, was ein Longsleeve ist. Gibt es auch heutzutage noch.
Ja, aber ein Longsleeve ist ja nicht ein langärmeliges T-Shirt einfach, oder?
Ist das nicht etwas
fester?
Okay. Ja, es gibt ja auch festere T-Shirts und nicht so feste T-Shirts.
Das stimmt auch. Und die festeren sind voll geil.
Ja, das stimmt. Dinge, über die man sich mit 40 plötzlich freut.
Es kommt alles zusammen hier. Auch Retro, 90er Jahre, Klamotten und so. Der ChatGPT weiß einfach,
wie ChatGPT hat aber noch viel mehr zu bieten.
Wir ticken einfach wie durchschnittliche 40-Jährigen im Podcast.
Wir sind gar nichts Besonderes. Nächster Punkt wäre...
Das findet mein 20-jähriges Ich doof.
Unpopuläre Meinungen, Midlife Edition.
Midlife?
Midlife steht hier.
Ja, ist ja auch nicht ganz falsch.
Erklärung, Dinge, die ihr hasst, obwohl sie jeder zu lieben scheint. Oder andersrum. Es können Alltagsdinge, Trends oder Promis sein.
Ja, haben wir auch oft. Also ich vor allem.
Longsleeves. Nächster Punkt. Lustige Geschichten aus dem Berufsleben. Ohne zu viel zu verraten.
Oh ja.
Anekdoten über Chefs, Kollegen oder kuriose Erlebnisse im Büroalltag. Ideal für eine Prise Selbstironie.
Machst du manchmal? Ich fast nie. Ich spreche super gar nicht über meinen Beruf.
Das möchte ich einmal kurz aufgreifen. Das stimmt. Ich glaube, ich spreche aber auch nicht oft.
Nee, aber du erzählst so schon Stories
immer mal wieder. Das stimmt. Das kommt immer mal wieder vor. Das ist richtig. Aber eine Sache, die ich nicht über dich weiß, die ich gerne wissen wollen würde, in deiner normalen Freizeit, wenn du nicht gerade Podcasts aufnimmst, redest du da viel über die Arbeit?
Ist das eine Frage?
Ist eine Frage an dich. Das, finde ich interessant. Nein. Und
also, überleg mal, wie häufig ich dir also schon...
Nein, ich meine jetzt schon so in deiner familiären Umfeld, Beziehung.
Gattin. Meiner Gattin.
Mit deiner Gattin.
Wie hast du, habe ich früher mal gesagt, meine liebe Frau.
Deine liebe Frau, ja.
Ja, mit der erzähle ich schon recht viel, aber ich würde sagen, ungefähr 1/10 von dem, was sie mir erzählt.
Wenn du, also, fünf Tage...
Das war recht viel, daraus macht, dass sie mir extrem viel von ihrer Arbeit erzählt. Was auch gut ist.
5 Arbeitstage?
Ja.
Jeden Tag ein bisschen?
Nein.
Nur, wenn was Besonderes vorgefallen
ist? Ja, oder wenn Raum dafür ist oder so. Nein, ich erzähle nicht von jedem Tag von der Arbeit.
Kannst du das quantifizieren im Sinne von wie regelmäßig, wie viele Tage, von wie vielen Arbeitstagen in der Woche berichtest du?
1 bis 2.
1 bis 2 Arbeitstage pro Woche. Okay. Und deine Frau?
Jeden Tag.
25 von 5. Okay. Das ist bei mir und meiner Frau nämlich ganz ähnlich. Meine Frau redet nicht ich würde es nicht so übertrieben darstellen wie du gerade bei dir, weil sie es vielleicht dann auch gar nicht, doch nicht so viel macht, aber hier ist es ein, das finde ich nämlich so interessant, viel größeres Bedürfnis über die Arbeit zu sprechen als mir. Mhm. Und ich erzähle wirklich nur, also ich würde sagen, dreimal im Monat würde ich sagen, erzähle ich irgendwas von der Arbeit. Und selbst wenn mir Fragen gestellt werden, sage ich sehr häufig, möchte ich jetzt nicht drüber sprechen.
Ah.
Weil, und das ist hat sich so unterbewusst ganz lange aufgebaut, also war eigentlich immer schon so, aber ich habe das jetzt erst so reflektiert. Ich glaube, ich möchte einfach, während ich nicht arbeite, nichts mit der Arbeit zu tun haben.
Mhm.
Also thematisch auch.
Mhm.
Manchmal beschäftigen mich Dinge und dann darf ich die natürlich auch loswerden, aber dieses so, oh krass, was ich heute erlebt habe und was heute wieder los war und dann habe ich erst das und dann war stressig und dann war entspannt, das mache ich selten. Es gibt manchmal so Momente, da poltert das so aus mir raus und dann ziehe ich auch ganz viel am Stück, aber in den allermeisten Fällen, wenn dann die Frage kommt, und wie war es heute bei der Arbeit, dann kommt, also bin ich wirklich extrem einsilbig.
Also ich merke das auch, dass das so, aber das hat ja bei dir, hat das eher was damit zu tun, dass du, wie du gerade meinst, einfach das so trennen willst.
Mhm.
Das ist bei mir nicht das Ding. Bei mir ist es eher so, dass es so voraussetzungsvoll ist. Also bei meiner Frau weiß ich so viel, dass ich alle Charaktere kenne.
Ja.
Wie in der Show, die man viel guckt.
Ja.
Und durch den regelmäßigen Input weiß ich super viel Bescheid und bin auch ganz nah dran. Und habe auch häufig thematisch damit zu tun oder helfe ihr oder gebe ihr einen Ratschlag oder diskutiere das mit ihr. Und ich finde das auch super interessant. Manchmal ist es so, dass ich echt fertig bin und Schwierigkeiten habe, denn in dem Detailgrad so zu folgen und sage, es muss schneller gehen. Und wenn ich aber eine Geschichte erzähle, dann muss ich immer so viel Grundlagenarbeit erstmal machen.
Ja, verstehe.
Wie ist die Personenkonstellation?
Das ist dann die Folge, wenn man es nicht regelmäßig macht.
Genau. Und wenn ich es dann aber mache, merke ich ganz häufig, ah, nee, die Story, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen und dann wird es aber vielleicht langweilig und dann verfranst man sich so und dann führt das, glaube ich, dazu, dass ich tendenziell nur die knackigen Knaller-Stories präsentiere und nicht so einen kontinuierlichen Infofluss raushaue. Ja.
Ja. Interessant, wie unterschiedlich Menschen da sind. Also es gibt ja auch echt Leute, die brauchen das, um eben halt das vernünftig verarbeiten zu können. Und da gehöre ich gar nicht zu.
Ich denke so ein bisschen, das habe ich ja bei der Arbeit. Also ich habe ja schon bei der Arbeit die Reflexion über die Arbeit. Ich rede ja mit KollegInnen über das, was vorfällt. Und da gibt es ja auch verschiedene Leute, mit denen man über verschiedene Themen in verschiedenen Vertraulichkeitsstufen sprechen kann.
Ja.
Also manches ist eher freundschaftlich, manches ist so hierarchiemäßig bedingt. Und dadurch habe ich da nicht so einen großen Bedarf. Eigentlich ist bei mir die Prämisse für solche Sachen immer, ist die Geschichte interessant für die Person, die sie hören würde?
Ja.
Deswegen habe ich auch einen Podcast und bringe Sack Masken mit. aber ja, das ist ein bisschen meine.
Laut der KI war ich das. Von daher kann sich zurücklehnen. Nächster Punkt, das Leben vor und nach dem Smartphone. Wie haben sich die Dinge verändert, seit Handys unser Leben bestimmen? Erinnerung an die Zeit, als man sich noch ohne Google Maps orientieren musste. Konnte ich nicht gut. Nächster Punkt, DIY-Projekte, die schiefgelaufen sind.
Hübsch.
Geschichten von erzählt, vermeintlich einfachen Handwerkerarbeiten, die im Chaos endeten.
Ja.
Was habt ihr daraus gelernt? Was habt ihr garantiert nicht mehr angefasst?
Habe ich erzählt, wie ich oben im Bett saß mit diesem Regal, das ich anbohren wollte. Und dann hat es nicht geklappt. Und dann
im Bett saßt du damit?
Und dann flog der rote Staub überall rum, weil ich nicht den richtigen Bohrer hatte. Und dann habe ich einen Hass bekommen. Und dann die Frustration, wenn man es dann... Genau das, was da steht. Also kann man copy and paste in jeden Podcast.
Zwei Punkte noch. Wir werden Altmomente. Da haben wir viele von Situationen, in denen ihr gemerkt habt, dass ihr nicht mehr die Jüngsten seid. Wie moderne Slang-Ausdrücke, die ihr nicht versteht. Und die Faszination für neue Social-Media-Trends. Und du hast gar keinen Flugmodus an.
Oh, eigentlich schon. Aber ich habe ihn wieder ausgemacht, aber ich dachte, ich hätte ihn wieder angemacht.
Ah jo, okay.
Letzter
Punkt, Vergleich
von... Ich habe bitte nicht stören angemacht, das ist der falsche.
Vergleich von jung versus alt in verschiedenen Bereichen. Mode, Musikgeschmack, Partyleben oder sogar das Thema Gesundheit und Fitness. Das Aufeinandertreffen verschiedener Perspektiven kann sehr unterhaltsam sein. Naja, mit diesen Themen könntet ihr eine Mischung aus Humor, Nostalgie und Selbstironie schaffen, die viele Hörer in eurem Alter anspricht. Ich will jüngere Menschen ansprechen. Moment, hast du jetzt die ganze Zeit keinen Flugmodus angehabt?
Seit der Pause nicht mehr.
Okay, na das geht ja. Vielleicht, hoffentlich. Schauen wir mal.
Shangri-La.
Um auch unsere japanischen Fans anzusprechen. Ist das japanisch?
Ich glaube nicht.
Wenn du dir eine Sprache aussuchen könntest, die du jetzt so... gut sprechen, perfekt sprechen könntest, welche wäre das?
Chinesisch.
Wirklich? Aus
politischen Gründen.
Aus politischen Gründen wirst du sehr gerne perfekt Chinesisch verstehen und sprechen können.
Nee, weil ich das... Oh Mann, ich habe ein Räusperproblem.
Ach Mensch, musst du wieder... Miau doch mal.
Miau. Ich habe doch neulich von meinem Zusammentreffen mit dem japanischen Pärchen aus Tokio berichtet. Und dass ich da auch wieder festgestellt habe, wie wichtig China für uns ist und wie wenig wir darüber wissen. Und ich würde denken...
Moment mal ganz kurz. Stell dir jetzt mal bitte vor, jetzt hören Leute diese Folge, die diese Folge mit der japanischen Begegnung
verkürzt, ne?
Wie unfassbar rassistisch das klingt. Weil du dann einfach nur sagst, ich habe ein Pärchen aus Japan kennengelernt und dabei ist mir aufgefallen, wie wichtig China ist.
Ja, richtig, ein bisschen verkürzt. Also der Hintergrund ist, dass ich mich mit den Pärchen aus Tokio über China unterhalten habe, weil ich deren Blick auf China interessant fand. Und die haben das verglichen damit, wie für Europa vielleicht Russland so ein bisschen ist. Und dabei habe ich auch darüber gesprochen, dass das für mich so eine Blackbox ist und es sollte keine Blackbox sein. Deswegen kann ich mir vorstellen, man nähert sich einer Kultur ja auch viel über Sprache an, correct, dass das sehr bereichernd wäre. Und es ist krasser Skill, wenn ich einfach so bumm über Nacht und dann könnte ich heftig fließend Chinesisch. Fände ich schon ganz geil. Ansonsten weiß ich nicht, ob es jetzt Französisch oder Italienisch oder Spanisch ist. Wahrscheinlich würde ich eine Sprache nehmen, die ich gar nicht kann, lieber als eine, die ich schon ein bisschen kann.
Wie viele kannst du denn ein bisschen?
Ja, Französisch.
Ja.
Ja, und ich kann halt ein paar, ich kann ganz gut so Spanisch und Italienisch, wenn ich das lese zum Beispiel, verstehe ich erstaunlich viel.
Durch deine Französisch.
Ja, und man kann sich das aus verschiedenen Sprachen, es gibt irgendwie immer genug Brocken und dann hat man doch auch mal ein bisschen Italienisch gehört und Spanisch gehört. Da kann man sich viel zusammenreimen.
Ja, kenne ich.
Aber hast du eine Favorite Sprache?
Auf jeden Fall Spanisch. Haha, lustig. Ja, auf jeden Fall Spanisch.
Ja, warum? Ja,
weil ich... glaube ich, richtig gut das könnte. Also, Moment. Also, es würde mega gut klingen.
Ich glaube, du Spanisch
sprechen. Ja, weil ich kann auch, glaube ich, genau das Lispelmaß von einem guten spanischen Akzent treffen.
Mm. Das ist Grund genug für dich.
Du, Cerveza, por favor.
Das ist ein guter Grund für dich, um das Spanisch zu nennen, weil du dann geil
klingst. Ich finde die Sprache an sich mega schön. Ich finde die ungefähr 38 Mal schöner als Italienisch. Ja, Italienisch finde ich gar nicht so schön.
Das gibt es ja gar nicht.
Spanisch viel schöner. Und im Gegensatz zu Französisch. Also Französisch ist ja für mich so eine Kloakensprache. Rein
eine phonetisch. Kloakensprache.
Phonetisch, nur phonetisch. Meine persönliche Meinung.
Also ich von einer
Pimpelsprache.
Hast du gefragt, welche Art von Rassismus das sei?
Ich habe keine befriedigende Antwort bekommen. Gut,
ich glaube, ich habe einfach laut gelacht. Aber Kloakensprache ist schon herb.
Herb? Naja, da entsteht Leben. In der Kloake entsteht Leben. Also bitte. Das ist seine Interpretation des wunderschönen Wortes. Du meinst,
ich diskriminiere Kloake. Jetzt die Kloake. Du wolltest eigentlich Französisch loben als die Sprache des Lebens, die Kloakensprache, die so schön ist, dass du sie nicht erlernen willst.
Aus Respekt.
Das ist zu gottgleich, das maßt du dir nicht an. Aber Spanisch hingegen,
das ist geht. Da muss man so ein bisschen rumlispeln, dann passt das schon. Ich habe ja mal einen Spanischkurs an der Volkshochschule gemacht, habe ich das mal erzählt?
Nein, das hast du nicht erzählt, Geschichten aus der Vergangenheit.
Ja, die ist gar nicht so unfassbar lange her, die Vergangenheit. Nicht mal 10 Jahre, würde ich sagen. Da habe ich einen Spanischkurs gemacht. Allerdings habe ich, glaube ich, ab der 4. Stunde geschwänzt. Weil ich dann doch lieber irgendwie Netflix gucken wollte.
Die Grundlagen des Lispelns drauf hattest und das hat dir gereicht.
Nee, damit bin ich schon reingekommen und wahrscheinlich war mir dann das Niveau zu niedrig.
Ja.
Aussprachniveau habe ich für mich keinen Mehrwert. Es war natürlich ein Anfängerkurs.
Na klar.
Ich habe auf jeden Fall, was ich noch erinnere, ist eigentlich nur noch La Pampa. Die Leere, glaube ich, oder Steppe, Ebene. Keine Ahnung, ich habe es doch nicht gelernt. Naja. Weite, naja. Vielleicht, die Weite.
Vielleicht.
Na, sowas
fällt in die Pampa.
Weite, leere Landschaft.
Die Pampi.
So, bald wird in den USA gewählt.
Ich habe keinen Bock da drauf.
Ich habe auch eigentlich keinen Bock da drauf. Bin sehr gespannt.
Das ist einfach so,
weißt du, wenn einem so ein richtig spannendes, weiß nicht, WM-Finale oder Grand-Slam-Finale, wo man denkt, so, oh, es wäre einfach so geil, wenn die den Titel holen würden oder so, und dann fiebert man mit, und dann, wenn es nicht gelingt, dann ist es so eine Enttäuschung.
Vor allem, wenn man schon so nach der ersten Halbzeit weiß, das wird nichts.
Ja, und dann denkst du immer, was wäre wenn gewesen? Mhm. Was wäre wenn da das
nicht der
das,
eine Schuss nicht am Tor vorbei, sondern
reingegangen. Nicht an die Hand des spanischen Verteidigers gedonnert wäre.
Zum Beispiel, schön.
Und das jetzt aber, dieses Gefühl, wenn es wirklich um richtig viel geht und nicht einfach nur um ein Sportevent.
Ja.
Das will ich nicht haben. Das soll bitte exklusiv bei Sportevents bleiben.
Das ist zu doll.
Damit zündelt man nicht, liebe amerikanischen WählerInnen und lieber Donald Trump. Lass es einfach sein. Leg dich hin. Geh nach Hause. Du sollst es nicht tun. Du sollst dich nicht an der Welt so vergreifen. Das macht man nicht.
Ja.
Man macht das, was der macht, das macht man nicht.
Der kategorische Imperativ spricht dagegen.
Ja.
Im doppelten Sinne. Deswegen tritt zurück und lass Kamala Harris und nimm noch die Supreme Court RichterInnen wieder zurück, die du ernannt hast.
Dann geht ihr zusammen cool. Golf spielen.
Genau.
Und macht euch lustig über Minderheiten.
Auf dem Grab deiner ersten Frau.
Ist okay, könnt ihr alles da machen. Das ist der Preis, den ich bereit bin zu zahlen. Ihr dürft Witze über Minderheiten machen, wenn ihr alleine und unter euch auf dem Golfplatz auf das Grab deiner ehemaligen Frau pinkelt.
Und werde glücklich 110 Jahre alt, aber halt dich raus aus der Politik. Das wäre doch schön.
Ja. Das ist unser Appell an Donald J. Trump.
Wir können das mit ChatGPT oder anderer KI übersetzen lassen und ihm zukommen, damit er das auch mitkriegt. Und
ich meine, please, Donald.
Please, Donald.
Go home.
In case the AI cannot translate our German properly into English, please go golfing. go golfing.
Der versteht uns doch, der ist doch Deutscher in seinem Herzen, in seinen Wurzeln. Das ist doch Donald Trumpf.
Das war doch
Donald Trumpf.
Vor der ersten Wahl, wo er angetreten ist, make Donald Trump, Trump again.
Donald Trump again.
Sehr gut. Naja, das wird nochmal spannend. Da werden wir sicherlich nochmal sehr ausführlich drüber sprechen. Rückblickend auf diese Folge, also die erste Hälfte der Folge haben wir schon sehr gut rückblickend betrachtet mit KI, mit Hilfe von KI.
Womit wir jetzt auch schon einen Teil der zweiten Folge rückblickend betrachtet haben.
Ja.
Denn das ist das, was wir getan haben. Jetzt blicken wir auf den Rückblick der ersten Hälfte zurück.
Wir blicken auf den Gesamtaufbau zurück und ich muss sagen, cool.
Chapeau an uns, das haben wir gut zusammengeklöppelt.
Also wenn wir nicht auf Tour gehen sollten, das könnte zum Beispiel ein Element sein, dass wir immer die letzte Folge oder eine bestimmte Folge, die sehr erfolgreich war, transkribieren und das dann spontan, das muss aber dann halt spontan sein, verlesen am Abend. Da hat man viel ehrliches Lachen gehört. Und Leute, die mich kennen, wusstest du über mich, dass ich mir viel die Hand vor meinem Mund halte, wenn ich richtig herzhaft lache?
Ich kenne die Geste von dir.
Mhm.
Ich kenne sie vor allem von unseren Videos. Es gibt manchmal dieses auch. Dieses,
dass
du so mit beiden Händen vom Mund hinten zurückklappst.
Ja.
Ja.
Also hier klappe ich absichtlich deswegen zurück, damit es nicht immer so super krass laut ins Mikrofon reinlacht. Aber ich glaube, sonst mache ich das auch. Und das ist eine Eigenheit, auf die mich meine Frau auch irgendwann mal aufmerksam gemacht hat, dass ich mir häufig die Hand vor den Mund halte. Und hätte man mich gefragt vorher, hältst du dir, wenn du lachen musst, die Hand vor den Mund, hätte ich gesagt, ich glaube nicht. Aber offensichtlich doch. Und genauso, es gibt ja das Spiel Wer im Raum. Kennst du das? Das haben wir mal gespielt.
Ja.
Ne? Es geht darum, dass da verschiedene Fragen auf Karten stehen, wer im Raum würde am ehesten nach einer Feiernacht auf der Intensivstation landen, weil sie zu viel gesoffen hat. Und dann sollen sich halt alle Leute, als Beispiel jetzt, müssen sich melden und dann 3, 2, 1 und alle zeigen dann auf die Person, von der sie denken, dass es am ehesten auf diese Person zutrifft. Und ich weiß gar nicht, ob es da Punkte gibt, darum geht es glaube ich nicht, sondern nur um sich abzufacken ein bisschen und auch neue Sachen über einen herauszufinden und wie man so gesehen wird. Und da ist mal vor vielen Jahren bei der Frage, wer im Raum gestikuliert am meisten, es waren nicht sehr viele Leute im Raum, aber Leute, die mich überwiegend sehr gut kannten, wurde auf mich gezeigt von nahezu allen Leuten. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich ein Mensch bin, der viel gestikuliert.
Nein. Ich glaube, ich finde auch nicht, dass du viel gestikulierst.
Findest du nicht?
Ich finde, dass ich viel gestikuliere.
Nicht wie Luisa Neubauer.
Luisa Neubauer gestikuliert viel oder Luisa Neubauer findet, dass du viel gestikulierst?
Würde sie vielleicht auch finden, wenn...
Wenn ihr zusammen in einem Raum wäre, wer würde auf wen zeigen? Aufeinander,
sie, ihr gegenseitig? Sie darf nicht auf sich selber zeigen.
Achso, dann müsstet ihr auf euch gegenseitig zeigen. Wenn ihr das Spiel zu zweit spielt, das wäre super langweilig.
Ja. Richtig, wobei auch da könnte man ja, wenn man diese Regel aufhebt, dann ist es wie dieses Schuhspiel bei Hochzeiten.
Ja. Ich glaube nicht, dass du viel gestikulierst.
Ich glaube
du sitzt nicht, eigentlich, dass ich nehme dich wahr gerade in größeren Runden als sehr körperlich, sehr statisch. Also du bewegst dich sehr wenig. Du lehnst zurückgelehnt und ja.
Oh, ich brauche mal deinen Ratschlag.
Du gelierst auch wenig.
Ja, ich sitze auch super entspannt mit meinen Händen Oberschenkeln da.
Du brauchst mal einen Ratschlag.
Ich brauche einen Ratschlag. Und zwar wollte ich mal, ich arbeite hier als Lehrkraft an einer Schule, die Krankenpflegekräfte ausbildet. Und ich wollte mal, habe ich mir überlegt, mal so einen Kurs, der mich gut kennt, fragen, was so meine Eigenheiten und Manierismen sind.
Ah, du willst das, was man so über sich, ja, über genau. Lehrkräfte, man hat sofort den Treppensprinter oder
genau,
so.
Genau, genau. Und das,
der immer die Tafel so genau abwischt.
Und auch so Standardsätze, Standardformulierungen, so Leute, ja, wo man Bullshit-Bingo spielen kann.
Ja.
Und das fällt aber ja meist selbst nicht auf. Und deswegen habe ich überlegt, ob ich mal einfach vertrauensvoll fragen sollte, habe aber ein bisschen Angst vor der Antwort oder den Antworten.
Vielleicht kannst du so mit digital so eine anonyme Klicker-Antwort machen.
Nee, es geht.
Wo die Leute,
aber dann erfahre ich es ja trotzdem.
Ja, aber dann hast du nicht diesen peinlichen Konfrontationsmoment.
Nee, das ist überhaupt kein Problem. Okay. Es geht eher darum, dass ich dann in Zukunft dann nicht mehr daran nicht, also dass mir das dann immer auffällt, wenn ich das mache.
Ich auch nach How I Met Your Mother.
Ja, genau, wo es dann immer so klirrt.
Ja.
Exakt das. Da habe ich ein bisschen Sorge vor.
Kann ich verstehen. Gibt es auch Sachen, es gibt Dinge, die ich selber an mir merke oder die andere über mich sagen, die ich dann abstelle deswegen.
Ist in diesem Podcast schon passiert, wo ich hingewiesen wurde, dass ich sehr häufig am Ende des Tages benutze.
Ja.
Und mir ist in der Folge immer aufgefallen, ist, wenn ich es benutzt habe, vorher aber nicht.
Ja.
Und dann habe ich es, glaube ich, sein gelassen oder nur noch sehr selten benutzt.
Also, du müsstest auch nicht deine Leute da bei der Arbeit fragen, du könntest da unsere ZuhörerInnen auch fragen.
Ja, die Antwort ja aber nie. Es ist ja nochmal ein anderer Kontext.
Das stimmt. Aber hier auch interessant.
Und hier hört man mich ja nur.
Was sind unsere hörbaren Manierismen, die ihr abzustellen gedenkt?
Ich weiß, also ich spiele zum Beispiel immer, ich habe immer was in der Hand, mit dem ich spiele. Mhm. Das ist mir aber bewusst, damit kann man mich nicht verletzen. Aber ich glaube, ich könnte auch
verletzt werden.
Verletzt darauf reagieren. Aber vielleicht auch nicht. Ich glaube, ich probiere es mal aus.
Ich glaube, ich halte mir zu selten die Hand vom Mund, wenn ich lache.
Von Tim lernen heißt von Siegern lernen.
Ich halte mir, glaube ich, nie die Hand vom Mund, wenn ich lache, oder? Oder?
Nee,
das kenne ich gar nicht von
mir. Ich glaube, ich achte auf solche Dinge nicht. Deswegen ist es bei mir selber auch nie aufgefallen.
Erstaunen vielleicht oder entsetzen, aber nicht lachen. Dann lache ich einfach
frei heraus.
Ja.
Der lustige Clown. Für Umzüge zu buchen.
Oder fürs Hospiz.
Wahnsinn. Ohne eine einzige Handynotiz. Stimmt nicht. Ich habe die Handynotiz von vor einigen Monaten, redest du viel über die Arbeit, genutzt.
Das habe ich auch gedacht. Das wäre doch jetzt mal eine Gelegenheit auch für dich gewesen, diese Folge mal diese ganzen alten wegzudödeln.
Aber da habe ich ja immer das Gefühl, sind die Handynotizen Sonderfolgen, die wir schon seit Monaten nicht mehr
machen
gemacht
wir ja
haben.
Nicht mehr.
Da. Aber das ist ja nicht abgemacht, dass wir keine mehr machen.
Stimmt.
Das ist ja so passiert.
Ist so passiert.
Es ist so passiert, dass es nicht passiert ist. Oh, deine Waschmaschine ist fertig und spielt einen geilen Tune. Das soll doch der perfekte Abschluss sein. Vielen Dank, dass ihr alle zugehört habt, ihr Menschen und KIs. Danke für die Hilfe und Unterstützung. Ihr KIs, die Menschen, die uns hören, unterstützen uns nicht aktiv. Aktuell, also jetzt in diesem Moment meine ich.
Jetzt, wo wir hier sitzen?
Ja.
Ja, außer sie hören gerade eine alte Folge von uns.
Das ist eine Form von Unterstützung. Ja, hast du recht. Ist eine Form von Unterstützung.
Guck mal, vielleicht hören gerade Leute eine Folge von uns, obwohl wir gerade eine Folge aufnehmen, eine andere.
Ja. Jetzt können wir noch mal ganz kurz das...
Das heißt, es zeitgleich auf der Welt unsere Stimmen mehrfach erklingen.
Ja, naja, das dürfte keine Überraschung für dich sein, nachdem wir uns vor ungefähr anderthalb Wochen auf der Straße zufällig begegnet sind, während wir gerade jeweils eine unterschiedliche Podcast-Folge von uns gehört haben. Ich bin auf dem Fahrrad an dir vorbeigefahren, habe dich begrüßt mit den Worten, ha, ich höre gerade uns zu, wie ich dir von meiner New York-Reise erzähle. Und du hast dann daraufhin gesagt, du hörst gerade, ich weiß nicht mehr, welche Folge es war, aber
die dann nachfuhr.
Auf jeden Fall auch uns.
Ja.
Ja.
Oh boy.
Ich muss immer so lachen, wenn man so andere Podcasts hört und dann so sich gegenseitig gefragt wird, sag mal, hörst du eigentlich unsere Folgen? So, nein, das kann ich überhaupt nicht. Ich kann überhaupt nicht unsere Folgen hören. Ich denke mir immer, why not? Magst du nicht das, was du machst? Ist es nur, dass man seine eigene Stimme nicht hören mag? Das haben ja viele Menschen.
Es ist sehr egozentrisch. Aber ich schäme mich nicht dafür.
Naja, wir haben eine halbe Podcast-Folge darüber gemacht, wie wir über die erste Hälfte derselben Podcast-Folge gesprochen haben. Also,
auch dafür schäme ich mich nicht.
Das ist der Gipfel der Egozentrik. Das können wir. Kommt zu unserer Tour, wenn ihr sie uns organisiert und plant und Tickets verkauft.
Und kauft.
Und denkt an die VIP-Meet-and-Greet-Tickets für, was habe ich gesagt?
250 Euro.
Aber
ich will vorher eine Liste sehen, wen ich da mieten und greeten soll.
Was steht auf der Liste? Was sind das für Informationen, die du vorher brauchst?
Welche Personen das sind?
Und auf welcher Basis? Also die Namen?
Wenn, ja.
Bist du die CDU?
Nein, ich bin nicht die CDU. Wenn ich die kenne und mich nicht mit den Meeten and Greeten will.
Ah, dass man keine unangenehmen Begegnungen mit Menschen hat, die man kennt. Das verstehe ich.
Könnte da irgendjemand draufstehen, den du nicht mieten und greeten würdest?
Björn Höcke.
Echt?
Ja.
Den würde ich mieten und greeten.
Meinst du?
Ich würde ihn mieten. Ich glaube nicht, dass ich ihn greeten würde. Aber vielleicht verklagt er mich da, weil ich ihn nicht gegreetet habe.
Ah, okay. Wenn du mit dabei bist, würde ich jeder Person
begegnen. Wie seltsam das wäre, wenn Björn Höcke 250 Euro dafür bezahlen würde, die beleuchteten Brüder zu treffen.
Das wäre schon seltsam. Dann hätte ich doch, okay, ich nehme es zurück. Wenn das der Fall wäre, hätte ich viele Fragen. Also eigentlich hätte ich eine Frage bis zwei.
Warum?
Warum? Wie kommt das? Und wie passt das zum sonstigen Weltbild? Jetzt das Gefühl zu haben, das wäre das einem wert. Ja, also, keine Grüße an Björn Höcke, verklag mich doch. Danke für die Aufmerksamkeit, dass ihr uns mal wieder zugehört habt und meldet euch doch mal. Es klingt verzweifelt, ist es auch. Wir wollen euch kennenlernen. Wir machen ja keine Tour, aber wir wollen euch kennenlernen.
Greet ohne Meet.
Ja, genau. Greetet uns, dann greeten wir zurück. Auf verschiedensten Kanälen.
Und in DMs auf Insta.
Instagram, bielebu-podcast. E-Mail.
Die beleuchteten Brüder @gmail.com.
In einem Wort.
Ohne Ü, sondern mit UE.
UE. Ja, das muss reichen.
Ja, alles andere haben wir abgestellt.
Ja. Wir sind halb modern und halb alt.
Halb alt.
Halb alt. Liebe Grüße an
Kerstin und Pauline.
Ihr seid die Größten.
Wenn ihr 2,50 Meter.
Oh, wow. Gehabt euch wohl.